uns Platz nehmen. Ich brauche dich, ja, ich brauche dich, ich muss dich immer haben, du bist immer bei mir. Und ja, wir hängen an Jesus wie die Traube am Weinstock. Halleluja, Halleluja. Mein Thema heute ist, höre, was der Geist denn der Gemeinde sagt, was der Geist dir und mir und uns sagt. Wir wollen unsere Ohren spitzen und auf Gott hören. Preis Gott. Unsere Ohren spitzen und horchen, was er uns zu sagen hat. Wir haben einige Dinge, die wir besprechen wollen vom Wort Gottes her. Und deshalb 7-mal steht es in den Sendschreiben, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wer Ohren hat, wir haben alle Ohren. Also der Herr weiß, dass wir Ohren haben, aber oft hören wir nicht. In der Bibel heißt es mit hörenden Ohren. Hören sie nicht, mit sehenden Augen sehen sie nicht. Sie sind da, die Dinge passieren um uns herum, wir sitzen mittendrin, aber wir merken nicht, wir checken nicht. Wir nehmen nichts wahr von dem, was geschieht. Deshalb, was sagt der Geist den Christen heute, der Christenheit, den Gläubigen, ja, dem Volk Gottes in diesen Tagen? Lass uns darauf hören, aber zuerst einmal, ich lade dich ganz herzlich ein für Freitag. Gib deinem Leben echte Werte, bleibende Werte, ewige Werte. Alles muss durchs Feuer gehen. Wir müssen uns bewähren. Und es zeigt sich, ob das echt war oder Einbildung war oder Fata Morgana oder Luftblasen, was unser Leben gewesen ist. Es stellt sich raus, es kommt alles raus. So, gib deinem Leben echte Werte, die bleiben. Die wollen jetzt 500 Euro abschaffen. Eigentlich wollen sie ganz Euro abschaffen und nur noch Plastikgeld uns geben und nur einfach, dass wir per Chip bezahlen. Ja, weißt du, Papier verbrennt, aber was bleibt? Gold und Silber bleiben. Also sammelt Schätze, die im Himmel sind. Und lass uns Schätze sammeln, die im Himmel sind. Werte, ewige Werte, bleibende Werte. Am Samstag wird das Thema sein, ist deine Lebenstüre gut abgesichert? Dein Herz, ist dein Herz gut verschlossen? Verschließ dein Herz, schluck nicht alles, glaub nicht alles, sei kein Staubsauger, der alles aufsaugt, alles zu Herzen nimmt. Verschließe, dass du nur sortierst, das will ich haben und das will ich nicht haben. Konkret sein in deinem Leben. Und dann am Sonntag, Verstehen kommt über oder kommt durch die Vorbilder. Es ist so wichtig, dass wir Vorbilder haben. Nach wem orientierst du dich? Nach Lenin, nach Karl Marx, nach Mutter Teresa, nach irgendeinem Papst, nach irgendeinem Heiligen? Nach wem orientierst du? Was sind unsere Vorbilder? Wem folgen wir? Vater, Mutter? Ist der Muttertag an diesem 8. Mai hier. An wem orientieren wir uns? Wer bestimmt unser Leben? Natürlich die Mutter sehr stark. Aber es gibt dann den Lehrer, den Pastor, dann gibt es die Politiker, die Medien, was sind unsere, die uns manipulieren, was bestimmt unsere Richtung. Also verstehe die Dinge richtig, schau auf die richtigen Vorbilder. Nicht alle guten Vorbilder sind gut und nicht alle schlechten Vorbilder sind schlecht. Also ich möchte da ein paar Wahrheiten verkündigen an diesem Tag. Und heute, was der Geist in Gemeinden sagt, ist der Einstieg zu diesem großen Thema. Wir haben Bruder Hedgecock hier gehabt. Es ging um das Hören der Stimme Gottes. Es ging darum, ganz besonders, und hat eine ganz große Wahrheit herausgestellt. Weißt du, der Mensch ist von Jugend an schlecht. Sein Herz ist böse von Jugend an. Wir werden alle geboren mit dem Teufel im Herzen. Und wir müssen jetzt uns bekehren. Diese Wiedergeburt, das war so seine große Botschaft. Nur der Wiedergeborene kann neu werden, kann anders werden, kann sich verändern. So, deshalb höre auf das, was der Geist zu sagen hat, was Gott uns lehrt. Er, der Heilige Geist, wird euch an allem erinnern, was ich euch gesagt habe. Damals gab es noch keine Mikrofone, gab es keine Tonbandgeräte, gab es keine Aufnahmegeräte. Deshalb, und auch die Leute haben wahrscheinlich auch gar nichts aufgeschrieben und große Notizen gemacht. Der Heilige Geist wird euch an dem allem erinnern, was ich euch sage und euch gelehrt habe. Deshalb ist es so wichtig, dass wir hören und dann bringt der Heilige Geist ans Tageslicht. Dass wir verstehen, wenn du nichts hörst, wenn du nichts begreifst, verstehst du, nicht irgendwo dabei gewesen bist, nichts erfahren, nichts erlebt hast, kann auch nichts wiederholt werden. Der Heilige Geist will uns wiederholen. Deshalb, in der Bibel waren die Tiere, die Gott als Opferung zugelassen hat, Wiederkäuer, die also wiedergekäut haben, die einfach das verarbeitet hat, verinnerlicht haben und dann wieder nochmals gekaut haben und nochmals zu sich genommen und nochmals in sich genommen. Höre die Stimme Gottes. Gottes Stimme zu hören ist kein Luxus, sondern lebensnotwendig, um das Ziel zu erreichen. Das ist so wichtig, dass du es begreifst. Gottes Stimme zu hören ist wichtig, um in das Reich Gottes hineinzukommen, seinen Platz im Reich Gottes zu finden. Was will der Herr von mir? Höre seine Stimme. Was er euch sagt, das tut. Steht in der Bibel.
um Gott zu dienen, um von ihm etwas zu erhalten, um seinen Willen zu erkennen und seinen Willen zu tun und in seinem Willen zu sein, brauchen wir die Führung des Heiligen Geistes. Denn welcher der Geist Gottes leitet, hat wie die letzte Woche diesen Kinder Gottes. Kann dich der Heilige Geist leiten, von morgens früh bis abends spät? Was soll ich tun, Herr? Wie geht's weiter? Was soll ich anziehen? Was soll ich kochen? Wo soll ich hingehen? Weißt du, wir sind in einer sehr gefährlichen Welt. Terrorismus, Banditen, Räuber, Mafioses, alle sind unterwegs und so weiter. Du musst aufpassen vor Leuten, dass du nicht an die falschen Leute gerätst. Herr, leite mich zu den richtigen Leuten, zu den rechten Leuten, zu den ehrlichen Menschen, zu den aufrichtigen Christen, zu den gläubigen Menschen. Leite mich, Herr. Denn es ist so wichtig, dass wir vom Herrn, vom Heiligen Geist geleitet werden. Deshalb, welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Die hören die Stimme Gottes. Welche der Geist Gottes leitet, nur die, und ich betone es, nur die, nicht die in der Gemeinde sitzen, nicht die getauft sind, nicht irgendwo registriert sind, die sich Christen schimpfen oder Moslem schimpfen oder Buddhisten schimpfen, nur die, welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Das ist hart, vor allem für den fleischlichen Menschen. Ich bin doch gut gewesen. Weißt du? Oder die Softies, weißt du, die so die Weichlinge und die Feiglinge, das ist schon Provokation, weißt du, für Menschen, die sich nur wohlfühlen wollen, nur die, welche der Geist Gottes, ausschließlich die, einzig und allein, niemand anders, keine Ausnahme, nur die sind Kinder Gottes. Und jetzt ist die große Frage, werde ich vom Heiligen Geist geleitet? Führt mich der Heilige Geist? Das ist hart, was der Herr Jesus fordert. Und sagt, es sei denn, dass jemand das sein Kreuz auf sich nehme und mir nachfolge. Anders kann er nicht mein Jünger sein. Es sei denn, dass jemand von neuem wiedergeboren werde. Das heißt, der kann nur den Willen Gottes tun. An dem kann der Herr Seelsorge praktizieren. Er macht keine Ausnahmen. Die Menschen können Ausnahmen machen, aber der Herr macht es nicht. Nur die werden gerettet, die sich vom Geist Gottes leiten, die auf die sichere Insel zuschwimmen, die das sichere Boot finden. Nur die werden gerettet. Also diese Leitung des Heiligen Geistes ist so wichtig. Nur die werden entrückt, die Stimme Gottes kennen, die Stimme Gottes verstehen. Er wird mit dem Ton der Posaune kommen und dieser Ton werden die anderen gar nicht hören. Nur die Gläubigen, echt in Christus verankerten, verwurzelten Menschen, die werden auferstehen. Was sagt die Bibel? Die Menschen werden die Stimme des Sohnes Gottes hören und die werden aus ihren Gräbern herauskommen. Wenn du die Stimme Jesu nicht kennst und nicht verstehst, du wirst aus deinem Grab nicht rauskommen. Du wirst dort bleiben. Wie heißt es in Johannes 5, Vers 25? Mein Thema ist, höre das Wort des Herrn, höre, was der Geist dem Herrn sagt. Im Alten Testament hieß, Land, 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 höre des Herrn Wort, Prophet Jeremia. Aber hier mit Johannes 5, Vers 25, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist jetzt schon da, dass die Toten hören werden, die Stimme des Sohnes Gottes, und die sie hören werden, die werden leben. Die sie hören werden, die werden leben. Ein ernstes Wort. Und hier der Beweis, Johannes 11, Vers 43. Als Jesus am Grab vom Lazarus steht, der stinkt schon. Verstehst du, der ist schon in der Verwesung. Und dann, als er dort am Grab war, hat er dem Vater gedankt. Und dann, als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Lazarus, komm heraus. Und plötzlich bewegt sich was. Und kommt diese Mumie raus. Und dann heißt es, löst ihn. Ist eine ernste Sache, meine lieben Geschwister, dass wir die Stimme des Herrn kennen. Wenn wir sie nicht kennen, wir werden den Zug verpassen. Wenn wir die Stimme des Heiligen Geistes nicht kennen, die Stimme des himmlischen Vaters, die Stimme aus dem Wort Gottes, dann werden wir vielleicht dem Teufel auf dem Leim gehen. Ich bin Jesus. Verstehst du, der Teufel kommt so raffiniert als Engel des Lichts. Und wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Nur die, die Stimme Gottes hören und verstehen und tun, das ist alles in einem Paket drin, die werden das Ziel erreichen. Viele hören es, einige verstehen es und einige verstehen es nicht und die bleiben zurück. Ohne der Wahrnehmung Gottes, der Stimme Gottes, gibt es kein echtes geistliches Leben. Schrecklich. Weißt du, du denkst, ich bin Christ, ich bin getauft, ich bin in der Gemeinde, ich lese in der Bibel. Du kannst in der Bibel lesen und nicht verstehen. Denk an den Kämmerer, der liest von dem Propheten Jesaja, dann kommt der Philippus und der Heilige Geist lenkt, sodass der Philippus zu dem Kämmerer kommt und auf den Wagen steigt. Verstehst du auch, was du liest? Ja, wie kann ich verstehen, wenn mich niemand anleitet? Aber als er angeleitet wurde und ja, ihm die Augen geöffnet wurden, dann sagte er, das Wasser, was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Uns müssen die Augen geöffnet werden, dass wir erkennen, das ist, was hier geschrieben steht. Du kannst dich taufen lassen, aber diese Taufe ist umsonst, wenn nicht der Heilige Geist dir gezeigt hat, lass dich taufen. So viele lassen sich taufen oder sind als Babys getauft worden oder was auch immer. Lassen sich konfirmieren, erneuern den Taufbund, aber der Herr muss uns sagen, das ist es. Das tut es. Es muss vom Herrn kommen. Weißt du, sonst ist alles im Fleisch. Die Taufe im Fleisch, die Bibellesen im Fleisch, Beten im Fleisch, alles im Fleisch. Gott muss uns leiten, welche der Heilige Geist uns ins Gebet treibt. Manchmal hast du Phasen, da betest du wie ein Weltmeister und manchmal hast du gar keine Lust zum Beten. Auch das gehört dazu, dass du mal stille bist und Mund hältst und gar nicht sprichst. Und im Stille sein reifen wir. Stell dir mal vor, so ein Apfel, der irgendwo am Baum hängt, der muss reifen. Der wächst nicht mehr. Da kommt höchstens der Wurm noch. Und so hängst du. Verstehst du, das muss warten, bis du gepflückt wirst, bis du auf die Tafel des Herrn kommst. Das ist so wichtig. Diese Wahrnehmung Gottes, dieses echte Hören. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Also meine Jünger, meine Schafe, die in meiner Nachfolge sind, die zu meiner Herde gehören. Die Frage ist, wo gehörst du hin? Ja, ich gehöre zu der Gemeinde, ich gehöre zu der Gemeinde, ich gehe zu dem Pastor, ich höre den Pastor. Nein, hörst du Jesus? Das ist die große Frage. Hörst du Jesus? Kann Jesus zu dir sprechen? Nicht der Pastor. Der Pastor ist nur ein Medium. Das ist nur ein Kanal, ein Sprachrohr. Ein Botschafter. So, Jesus sagt, meine Schafe lernen von mir. Meine Schafe folgen mir. Meine Schafe hören auf meine Stimme, nicht auf den Schäferhund. Der Pastor ist der Schäferhund. Der einfach hin und her rennt und versucht, die Gemeinde zusammenzuhalten. Manchmal schafft er es, manchmal schafft er es nicht. Der Herr will mit uns reden. Die Stummfilmzeit ist vorbei. Verstehst du, das ist Leben. Da ist eine Stimme, da hörst du die Geschichte. Da verstehst du. Verstehst du auch, was du liestest. Das nützt nicht. Du kannst die Bibel von vorne nach hinten, von hinten nach vorne, von oben nach unten, von unten nach oben lesen. Das bringt dir nichts. Weißt du, jede Kultur liest die Bibel anders. Die Juden lesen von rechts nach links und die Deutschen lesen von links nach rechts. Die Koreaner lesen von oben nach unten. Verstehst du? Du kannst lesen die Bibel, wie du willst, wenn der Heilige Geist es nicht offenbart. Verstehst du nicht? Das ist nur Buchstabe, da wird es gesetzlich, dogmatisch. Gott redet. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ein Freund von mir, der ist jetzt beim Herrn Jesus, Peter von Wörten, der Enkel von Corrie ten Boom, war mal bei uns in der Gemeinde, hat uns eine Story erzählt und hat erzählt, wie er zum Glauben gekommen ist. Er war schon religiös, auch von Kirche, Gott und Heiland, als solches wollte er ja nichts wissen. Aber da wurde in seinem Dorf, in seiner Stadt in Harlem, da wurde eine Orgel eingeweiht und die wollte unbedingt hören, wie die Orgel klingt so, und war sehr begeistert. Aber er hat sich geschworen, ich werde die Predigt nicht zuhören. Ich will mit der Predigt nichts zu tun haben, aber die Orgel will ich hören. Und dann die Orgel gespielt, war er fit da. Und als dann die Predigt kam, hat sich die Finger genommen und in die Ohren gestopft. Weißt du, und dann, der liebe Gott hat eine Fliege benutzt. Und die Fliege hat sie genau auf der Nasenspitze gesetzt. Dann macht er es so, dann macht er es so. Und in dem Moment, als er ein Ohr frei hat, liest der Prediger aus der Offenbarung, wer Ohren hat, so hören, der höre. Weißt du, der Heiland redet immer im Timing. Wenn Gott redet, redet just in time. Wenn du gerade einen Finger aus dem Ohr draußen hast. Und das war so der Einstieg, der war so erschrocken. Wer Ohren hat, so hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und dann war er erledigt. Und seitdem hörte das Wort Gottes, er hat sehr viele Lieder geschrieben, er hat eine Krankheit gehabt, er kam mit drei Armen zur Welt. Er sagt, es wäre so schön, wenn meine Eltern das dritte Arm oder den dritten Arm gelassen hätten, dann hätte die Register in der Orgel ziehen können und die Register bedienen, mit drei Armen spielen können. Aber das haben sie wegoperiert. Peter von Wörten. Gott redet. Und wer hört, das ist gut. Die Stimme Jesu entscheidet über unsere Ewigkeit. Was er euch sagt, das rettet uns, das hilft uns, das bringt uns weiter. Ein Kind hört die Stimme der Mutter und er hört auf die Stimme der Mutter. Sobald die Stimme der Mutter erklingt, ist er high, ist er glücklich, ist er zufrieden, er weiß, ich bin nicht mehr allein. Wir müssen also die Stimme Jesu kennenlernen, lieben lernen Und wie lerne ich die Stimme kennen? Durch viel Umgang. Durch viel Umgang mit dem Herrn. Und das ist, was der Geist der Gemeinde sagen möchte. Hab viel Umgang mit Jesus. Hab viel Umgang mit dem Vater. Hab viel Umgang mit dem Heiligen Geist. Wir haben über Zungensprechen gehabt. Weißt du, manchmal geht einem der Stoff zum Beten aus. Mir also zumindest. Ich bin wahrscheinlich fleischlich. Verstehst du? Aber ich freue mich, wenn ich dann in Sprachen beten kann. Das, was ich nicht mit meinen Worten sagen kann, kann ich in anderen Sprachen durch den Heiligen Geist dem Herrn sagen. Und der Heilige Geist vertritt mich mit einem unaussprechlichen Seufzen am Thron Gottes. Kinder Gottes sollten viel mehr in Sprachen beten, im Sprachen singen, im Sprachen predigen. Manchmal predige ich in Sprachen. Ich weiß nicht, was ich predige, aber ich fühle, der Geist Gottes ist da, ich gebiete, ich verbiete und was weiß ich, da passiert so viel. Wir brauchen viel Übung, viel Gespräch mit dem Herrn. Das Herz muss so voll sein. Verliebte Menschen haben viel Stoff zu bereden. Eigentlich gar nichts, aber doch, sie müssen so viel bequatschen. Manchmal frage ich, was reden sie die ganze Zeit? Ja, aber die haben so viel zu erzählen, was sie fühlen, was sie denken, was sie empfinden und. Der Mensch lernt durch Sprechen, sich auszudrücken. Und alles in unserem Leben wird weiterentwickelt, fortentwickelt durch Übung. Ob wir sprechen oder schreiben oder reden oder singen, durch Übung. Jeder Mensch kann alles, was Gott in der Schöpfung hineingelegt hat. Du kannst zwitschern, du kannst jubeln, du kannst jauchzen, du kannst jubilieren, du kannst reden. Weißt du, wenn niemand dich anspricht und du niemand ansprichst, wirst du stumm werden. Wirst du verstummen. Deshalb ist es so wichtig, übe das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Je mehr Übung man mit Jesus hat, desto besser versteht man ihn. Umgang mit ihm, für Kranke beten in aller Schwachheit, missionieren, Jesus bekennen. Da gibt es so viele Dinge, was du für Jesus tun kannst. Dienen anderen Menschen, je mehr du das machst, desto flüssiger wirst du. Höre, was der Geist in den Gemeinden sagt. Grundsätzlich, wie redet Gott mit einem? Zuerst einmal sehr sanft. Gott ist ein Gentleman. Gott liebt die Menschen, Gott verdammt die Menschen nicht, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Weißt du, wenn jemand herkommt und sofort sagt, ihr kommt alle in die Hölle, da erschrecken die Leute. Keiner will in die Hölle. Und Jesus hat keine Höllenpredigten gebracht. Er hat das gleich gesagt, das Himmelreich ist gleich. Und er erzählt so viel vom Himmelreich, dass du Geschmack bekommst, dass du Freude bekommst, dass du begeistert wirst und sagst, da möchte ich hin. Grundsätzlich, die Stimme des Herrn ist nicht aufdringlich, nicht fordernd, du musst. Er sagt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Er fordert nicht. Weißt du, er verlangt, nur sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Er gibt uns die Freiheit, Ja und Nein zu sagen. Es liegt in unserer Macht, Gott abzusagen und sagen, nein, Herr Jesus, das will ich nicht. Weißt du, viele Pfingstler und Charismatiker haben es nicht begriffen, der Geist ist den Propheten untertan. Ich kann weissagen, wenn ich will. Wenn ich nicht will, schweige ich. Ich kann in Sprachen beten, wenn ich will. Ich muss es nicht. Paulus sagt, ich will im Geist singen und ich will im Sinn singen. Ich kann Hymnen singen und ich kann das und das. So, Gott erpresst uns nicht. Das ist nämlich, das Bild von der Gottheit, der dritten Person, ist die Taube. Und die Taube sind so sensibel. Als ich mal in Venedig war, da kamen gleich die Fotografen, die haben gleich Körner mir in die Hand gelegt und da war die Hand, 3-4 Tauben waren schon auf der Hand. Aber nur eine falsche Bewegung und der ganze Schwarm ist weg. Genauso sensibel ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist ein sehr sensibler Geist. Eine falsche Bewegung und der Heilige Geist, diese Taube setzt sich nicht in jeder Pfütze. Als der Noah die Taube rausfliegen ließ, die Taube kam nicht zurück. Die kam zurück. Der Rabe, der blieb in dem ganzen Sumpf. Da hat er sich wohl gefühlt. Aber die Taube kam zurück und hat keinen Platz bekommen, wo es stehen bleiben und so weiter. Und deshalb, der Heilige Geist setzt sich nicht auf irgendeinem schmutzigen Ast. Erst wenn alles sauber ist, wenn es sprießt, dann bringt diese Taube diesen Ölzweig. Und dann wusste nur, jetzt ist das Wasser abgelaufen. Jetzt ist Zeit, jetzt können wir raussteigen. So, die Stimme Gottes, die Stimme des Herrn hören. Die Stimme Jesu ist natürlich konsequent. Jesus sagt konkret, präzise, ganz genau. Er sagt die Wahrheit, knallhart. Aber die Wahrheit. Weißt du, er redet nicht um einen heißen Brei herum. Er sagt so, meine Kinder, das ist so. Und er steht zu dem, was er sagt. Höre den Geist des Herrn. Er ist die Wahrheit selbst. Seine Stimme ist wahr. Er ist aufrichtig, er lügt nicht, er macht einem nichts was vor. Er bleibt bei dem, was er gesagt hat. Es steht geschrieben und es wird sich erfüllen. Und in den Sendschreiben, wenn wir dann aufmerksam lesen, sagt Jesus, was die Sache ist. Der Herr Jesus verdammt nicht die Gemeinde. Weißt du, der Herr Jesus liebt die Gemeinde, auch wenn sie Fehler hat. Bitte versteh das richtig. Wenn du eine vollkommene Gemeinde suchst, bist du falsch am Platz. Da bist du bei uns verkehrt. Jemand kam vor Jahren mal hierher und sagt, ich suche eine vollkommene Gemeinde, wo alles perfekt ist. Ich sage, das tut mir leid, ich muss dich enttäuschen. Wir sind es nicht und wir wollen es auch gar nicht sein. Und Gott erlaubt, dass wir Fehler machen. Und Gott erlaubt, dass wir wachsen. Wir sündigen nicht, wir rebellieren nicht gegen Gott, aber wir machen Fehler. Und zwar eine ganze Menge. Der Gerechte fällt 7-mal am Tag. Überleg einmal, wie oft hast du in der Woche fallen darfst. Im Monat, im Jahr, in deinem ganzen Leben. So, es ist so wichtig, dass wir die Stimme Jesu verstehen. Die ist sehr realistisch. Ich kenne, wo du wohnst. Weißt du, Gott sieht die Dinge, wie sie wirklich sind. Der Herr Jesus, der Heilige Geist, sieht die Realität unseres Lebens. Er sagt, ich kenne deine Werke. Du kannst vor mir dich nicht verstecken. Und er will dich nicht, dass du dich vor ihm versteckst, dass du offen bist. So offen wie er zu dir ist, darfst du auch so offen zu ihm sagen, sein und sagen, du Heiland, das passt mir nicht. Das schmeckt mir nicht. Kannst nicht eine andere Diät mich verpassen? Nur als Beispiel. Weißt du, der Herr ist sympathisch, sehr menschenfreundlich. Ich denke nur, Jesus sitzt an dem Brunnen von Samaria, da ist die Samariterin, die kommt da Wasser zu schöpfen, was ihre Geschichte auch ist, spielt mir jetzt keine Rolle, interessiert mich nicht, aber dann kommt Jesus in dem Gespräch, er sagt nicht, du bist eine Ehebrecherin. Bring deinen Mann her. Wo ist dein Mann? Bring den mit. Wir wollen miteinander reden. Oder ja, unter 6 Augen, bring deinen Mann her. Ich habe keinen Mann. Und dann sagt der Herr Jesus, jawohl, du hast richtig, 5 hast du gehabt und den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Psch, Mann, der weiß alles. Aber du siehst, Jesus redet durch die Blume. Oder als der Nathan zum David geht nach seinem Sündenfall, was macht der Nathan? Ein Prophet, ein Priester Gottes, ein Mensch Gottes. Dann sagt David, darf ich dir ein Gleichnis erzählen? Meine kleine Geschichte, da hat jemand 99 Schafe gehabt und so weiter. Und dann kommt ein Gast und dann nimmst du von dem Armen das Schaf und schlachtest und so weiter. Und der Mann hat nichts, aber du hast genug Schafe. Dann sagt der David und zerreißt sein Kleid, der Mann ist es todesschuldig. Und dann sagt der Herr, du bist der Mann, was du da gemacht hast hier. Du bist der Mann. Und du siehst, erst wenn wir andere richten, werden wir gerichtet. Wenn der nichts gesagt hätte, da tut mir leid, der Mann, dann wäre die Geschichte ganz anders ausgegangen. Aber er hat gerichtet, du, der Mann ist es todesschuldig. Richte nicht andere Leute. Höre die Stimme Gottes. Wer andere richtet, der wird selbst gerichtet. Mit dem Maß, mit dem wir messen, werden wir gemessen. So ist deine Stimme sehr realistisch. Gott dringt sich nicht auf. Erst wenn wir gerichtet haben, wenn wir das Urteil gefällt haben, dann sagt der Herr, du, bei dir sieht es nicht besser aus. Und sie wusste sofort, diese Samariterin, was mit ihr los ist. Ich habe keinen Mann. Wenn Gott zu uns redet, wissen wir ganz genau, ob es stimmt oder nicht stimmt. Wir wissen ganz genau, da braucht uns niemand kommen und als Prophet und weissagen und was erzählen. Und da muss man auch gar nicht groß lesen und kein Radio einschalten und kein Telefon. Weißt, wenn Gott zu uns redet, wissen wir ganz, das ist nämlich die Wahrheit, die nackte Wahrheit. Er sagt uns Dinge, die wir nur verdrängen, die wir nicht wahrhaben wollen, die wir ausblenden irgendwo in unserem Leben, die wir so beiseite legen oder unterdrücken oder niederdrücken oder es bereits schon vielleicht erstickt sind. Er redet zu Dingen, die wir schon bereits wissen. Deshalb ist es so wichtig, wenn du Gottes Stimme hören willst, musst du genau in dein Herz reinhorchen. Es ist das, du weißt es schon lang, bevor das passiert ist und so weiter. Denn in unserem Unterbewusstsein schlummern diese Dinge. Die schlummern. Der Plan Gottes, der Wille Gottes für mein Leben, du weißt schon ganz lange her, ich muss auf die Mission gehen oder ich muss auf die Bibelschule gehen oder ich muss in die Gemeinde gehen oder ich muss den Zehnten geben oder ich muss mich taufen lassen. Das weißt du schon lang. Das brennt auf deiner Zunge, in deinem Herzen, aber du schiebst es weg. Du willst nicht wahrhaben, blend es aus, schiebst es beiseite, unterdrückst und sagst nein. Und dann benutzt du das Teufels liebstes Möbelstück, die lange Bank, später. So, der Plan Gottes ist in der unsichtbaren Welt, in der Ewigkeit schon längst festgelegt. Und du weißt es, was dort abspielt, in deinem Herzen weißt du es, denn aus dem Herzen kommt nachher all das andere raus. In der geistigen Welt, da stehen schon die Realitäten fest, sie sind unerschütterlich, von Ewigkeit zu Ewigkeit, von Grundlegung der Welt sind wir schon programmiert, bestimmt, was da los ist. Der Geist offenbart es. Und wir sollten, wenn der Geist dann redet, sagen, Amen, so ist es. So ist es, Herr, ich bin ehrlich, ich laufe nicht mehr weg, verstecke mich nicht mehr, fliehe nicht mehr, verkrieche mich nicht mehr. In Johannes 14, Vers 26, da heißt es, aber der Tröster, der Heilige Geist, der Parakletos, den mein Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und das ist so wichtig, dass du weißt, Gott lügt nicht. Gott spricht immer die Wahrheit. Und wenn der Heilige Geist in deinem Herzen etwas einen Eindruck gibt, wenn eine Erkenntnis, eine Offenbarung oder was auch immer ist, es ist wahr. Gott lügt nicht, Gott übertreibt nicht, Gott untertreibt nicht, er verniedlicht nicht, es ist so, wie es ist. Basta. Du bekommst das jetzt. Es ist bei jeder Weissagung so. Weißt du, bei einer Weissagung ist es so, weißt du, Gott redet und das weißt du schon lange. Oh Herr, hoffentlich kommt es nicht raus. Hoffentlich sagst du es nicht. Weißt du, und Gott trifft, wenn es geistgewirkte Weissagung, geistgewirkte Prophetie ist, trifft, du weißt es schon lange. Du weißt es schon, eigentlich schon immer. Du weißt die Wahrheit. Und die Wahrheit ist es, was uns frei macht, indem wir uns der Wahrheit stellen und sagen, ja, so ist es, Herr. Oder Amen, so ist es. Bei der Weissagung, Prophetie und so weiter, da wird nur bestätigt, was in deinem Inneren schon längst passiert ist und vorhanden ist. So, da hast du schon lange vorher gewusst oder gespürt oder geahnt. Wir haben alle eine Ahnung und Ahnung ist von Gott. Ahnungen sind von Gott, egal welcher Art. Du ahnst, da stimmt was nicht. Dann geh dieser Ahnung nach, unterdrück nicht, denn Ahnungen sind vom Geist Gottes gewirkt. Auch verborgene Ahnungen, du spürst, der Herr ist da. Weißt du, lehn nicht alles ab. Schütte das Kind nicht mit dem Bad aus und sag, das ist vom Teufel, diese Ahnung. Nein, der Heilige Geist ist sehr sensibel, ist ein Gentleman. Wenn der Heilige Geist redet, deckt er auf und er deckt wieder zu. Wenn der Teufel dir seine Gedanken einpflanzt und deshalb der Teufel kann unsere Gedanken nicht lesen, aber der Heilige Geist kennt unsere Gedanken schon von ferne. Der Teufel pflanzt uns nur Gedanken ein und versucht irgendwie durch irgendwelche Umstände, die was in den Kopf zu implantieren, kein Chip, aber irgendeinen blöden Gedanken oder irgendeine Bitterkeit, eine bittere Wurzel, die dann aufsteigt. Gottes Gedanken hast du vom Anfang an und das sind gute Gedanken. Gottes Gedanken. Durch den Heiligen Geist, durch die Stimme Gottes hörst du, was der Herr will, wie der Puls des Herrn schlägt. Da findest du dich selbst, entdeckst, das bin ich. Gott liebt mich. Gott ist die Liebe, haben wir vorhin gesungen. Schönes Lied, schönes altes Lied. Verstehst du? Du hast den Ruf Gottes gehört. Du weißt, du bist ein auserwähltes Werkzeug. Du hast eine Bestimmung von Gott. Du hörst diese Stimme. Du weißt es, aber du traust sie nicht zu outen, zu bestätigen, zu sagen, ja, das ist so. Es ist so wichtig, dass du erkennst und dann vor dem Herrn sagst, ja, das ist so. Das ist wahr, was du sagst. Du lügst nicht. Und die Stimme Gottes ruft Dinge ins Dasein, die da sind. Die Stimme Jesu flößt dir keine Angst. Es ist ganz arg wichtig, wenn du das Reden Gottes verstehen willst. Gott ängstigt dich nicht, erschreckt dich. Pass auf, du wirst die Entrückung verpassen. Wenn du Kind Gottes bist, ich darf dich trösten und sagen, keiner von uns wird die Entrückung verpassen. Denn der Herr liebt die Seinen, der Herr ist treu, der das gute Werk in uns angefangen hat, der wird es auch vollenden. Du musst nicht Angst haben, du, der Zug wird davonfahren ohne mich und ich bin nicht dabei. Wenn du ehrlich den Herrn Jesus Christus erlebt hast, ehrlich den Herrn Jesus Christus in deinem Leben aufgenommen hast und dich ehrlich dem Herrn unterstellt hast, weißt du, wenn es dann soweit ist, er wird deinen Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Was noch fehlt, wirst du von oben bekommen. Deshalb die Stimme Jesu, höre seine Stimme. Und was der Geist der Gemeinde sagt, der Herr wird uns nie Angst einjagen. In den 7 Sendschreiben, lies mal durch, der Herr sagt die Wahrheit. Ich kenne dich, verstehe dich, ich weiß, wo du wohnst und so weiter, aber ich habe was gegen dich noch. Da musst du Korrektur anwenden. Da musst du irgendwas unternehmen. Weißt du, wenn du den Herrn Jesus kennst, du musst nicht in Torschlusspanik geraten. Geschwister, wir müssen auf die Straße gehen, missionieren oder wir müssen beten. Die Entrückung findet morgen statt. Ich kenne solche Leute. Und du musst auch keine Schuldgefühle haben. Die Stimme des Herrn warnt dich. Weißt du, aber der Herr wird dich auch vor dem Argen bewahren. Du musst dich nicht fürchten. Der Heiland ist seinen Jüngern immer begegnet mit einem Satz: Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Du musst dich nicht fürchten vor Dingen, die in der Welt passieren, die für die Weltmenschen bestimmt sind. Die sind nicht für dich bestimmt. Weißt du, du liest es und viele Christen bringen so viel durcheinander, weil sie das, was für die Welt, für die Ungläubigen bestimmt ist, ist nicht für dich bestimmt. Du bist unter das Blut Jesu, an dir wird der Würgeengel vorbeigehen. Denn über dein Leben ist das Blut Jesu Christi. So, wir brauchen heute mehr denn je die Salbung des Heiligen Geistes, die Gabe der Geisterunterscheidung, welcher Geist sich da rumtreibt und welcher Geist uns verunsichert und so weiter. Wir müssen herausfinden, wie die Geister arbeiten. Das ist so wichtig. Du musst die Bibel studieren und aus der Bibel lernen, wie spricht der Herr. Und ich habe euch in den letzten Tagen über Engel erzählt, über Zungensprache erzählt, über Weissagen erzählt, über all diese Dinge, wie Gott arbeitet. So, nicht alle Stimmen, die du hörst, ist die Stimme Gottes. Nicht alle Stimmen und nicht alle Stimmen sind vom Teufel, die du glaubst, die werden böse oder negativ. Der Herr redet. Ich habe was gegen dich, dass das in deinem Leben passiert und das in deinem Leben passiert und dass du das zulässt. Gott nimmt Kurskorrekturen vor. Der Teufel, und ich sage dir die Wahrheit, der Teufel verstellt sich wie ein Lamm, als wenn er Kreide gefressen hätte. Kennst du diese Märchen? Ja, ich bin eure Mutter. Verstehst du? Der verstellt sich wie ein Lamm, redet wie ein Lamm, ist aber ein Wolf. So ist der Teufel. Weißt du, der Teufel redet sehr fromm. Und deshalb, nicht alles, was fromm klingt, ist fromm. Nicht alles, was religiös klingt, ist religiös. Nicht alles, was gut klingt, ist gut. Denk drüber nach. Jesus redet, manchmal sehr scharf. Lies die Evangelien, wie der spricht. Also da, ich würde Angst kriegen, wenn ich der Petrus gewesen wäre. Oh, weißt du, die ersten Worte von Petrus, oh, Fleisch und Blut haben sie nicht offenbart. Halleluja! Aber dann, Satan hinter mir. Der gleiche Petrus, paar Minuten später. Oder auf dem Boot, da steht der Herr Jesus auf, Wind sei still, und dann sagt er, oh, ihr Kleingläubigen, wie lang muss ich euch noch ertragen und erdulden? Aber das ist nicht negativ. Weißt du, wir müssen das verstehen, diese Ermahnungen Gottes, was ist eine Ermahnung? Er schalt sie wegen ihres Kleinglaubens. Immer wenn wir in der Gegenwart Gottes sind und in die Gegenwart Gottes geraten, offenbart sich der Heilige Geist und wir merken, oh Herr, so wie Petrus, geh von mir, ich bin nackt, ich habe keine Badehose an. Das war das Problem damals, hat nackt gebadet im See Genezareth. Und dann kommt der auferstandene Herr, obwohl, weißt du, manche Leute sind dumm und die denken, der liebe Gott hat noch nie einen nackten Menschen gesehen. Ja, Herr, gehe von mir, ich bin nackt. Das sagt er wirklich. Und weißt du, wenn Gott sich offenbart, bekommen wir Komplexe. Und genau diese Komplexe will der Herr aufarbeiten in unserem Leben. Dass du nicht mehr nackt bist und nicht mehr bloß bist und nicht mehr jämmerlich bist und nicht mehr das bist und nicht mehr das bist, was du denkst. Gott kennt uns von Ferne, was für ein Gemächte wir sind. Dass du da eine Beule hast und da eine Beule hast und da eine Beule hast und dort eine Beule hast. Der Herr kennt deine Beulen und deine Schrammen und deine Kratzer. Ja. Wir spüren, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, wir spüren die Salbung, wir spüren den Herrn, wir spüren auch uns selbst und wir spüren das Negative auch, dass es da ist. Wie spürt man die Gegenwart Gottes? Weißt du, darüber sollten wir uns noch mal mehr Gedanken machen, mal darüber arbeiten. Wie spüre ich die Gegenwart Gottes? Wie kann man sicher sein, dass der Heilige Geist zu mir gesprochen hat und nicht meine Gefühle, nicht mein Verstand, nicht irgendjemand anders. Weißt du, der Teufel versucht uns zu manipulieren, uns etwas einzureden. Wie höre ich, wie verstehe ich, was der Geist mir zu sagen hat? Wie merkt man, dass die Salbung da ist? Und soll ich dir sagen, wie man merkt, dass die Salbung da ist? Da quietscht es nicht mehr. Das Öl. Da quietscht es, das läuft, das ist flüssig. Da passiert was. Das ist keine Last, das ist kein Joch, das ist kein Stress. Ich muss mich nicht stressen. Geschwister, wir müssen beten, mehr beten, mehr beten. Nein, da betest du, wenn du die Salbung hast, das läuft von selbst. Dann muss man manchmal sagen, du hör mal auf zu beten jetzt. Das ist normal, dass man auf die Bremse drückt und sagt, hör auf jetzt zu singen. Jetzt musst du auch mal arbeiten. Oder jetzt musst du das und das tun. Stiehl nicht dem Herrgott die Zeit. Wie merkt man, dass die Salbung da ist? Weißt du, da spürst du plötzlich, du hast so viel Erkenntnis, so viel Offenbarung. Du sagst, wem kann ich das erzählen? Wo kann ich mich outen? Wir sind hier, um den Heiligen Geist zu empfangen und den Heiligen Geist zu vernehmen, was er den Gemeinden sagt. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden, den Gläubigen, den Christen, nicht den Heiden, nicht der Welt, nicht draußen in der Gesellschaft, nein, den Gläubigen, was der Geist den Gemeinden, die Jesus selber baut, die er gegründet hat, die er führt und leitet, was sagt der Herr den Gemeinden? Denkt drüber nach. Wir brauchen ein geöffnetes Ohr für die Stimme Gottes, geöffnete Augen für die Realität Gottes, ein gereinigtes Ohr, ein geheiligtes Ohr. Weißt du, da brauchst du so einen Hörapparat. Ich habe, glaube ich, gestern oder vorgestern habe ich Nachrichten gehört. Dann stand dieser Nachrichtensprecher, dann sagt er, Regie, wie geht's jetzt weiter? Und dann plötzlich redet er das, was die Regie ihm ins Ohr gesagt hat. Die tragen alle Nachrichtensprecher so einen kleinen Stick in die Ohren. Verstehst du? Und dann hören sie von der Regie, was dran ist. Und dann sagt er, aha, so geht's weiter. Jetzt kommt das und das Bild. Und wir brauchen etwas von dem Himmel in unserem Ohr. Denn unsere Ohren sind versaut. Nicht nur durch die laute Musik oder durch die Dinge, was wir gehört haben. Unsere Ohren sind krank. Wir brauchen ein geöffnetes Ohr. Wir brauchen so einen Stick im Ohr. Herr, wie geht es weiter? Und dann plötzlich sagt es dir, die Regie. Und Gott hat die Regie in unserem Leben. Lob und Dank. Preis dem Herrn. Öffne mir das Ohr wie das Ohr eines Jüngers, eines Schülers, das gerade lernen will, das gerade lernbegierig ist. Herr, ich höre. Du bist vielleicht in der Gebetsversammlung, du bist im Gebet, meditierst, redest mit Gott und plötzlich dieser im Stick heißt es, Ananias, ich habe einen Auftrag zu dir. Und du siehst, wie wirkt und wie redet der Heilige Geist. Ich habe einen Auftrag für dich. Bitte geh in die gerade Straße. Dort sitzt einer und betet. Ah ja, Herr, schön, wunderbar. Und wie heißt er? Saul von Tarsus. Oh Herr, ich habe schon so viel von dem guten Mann gehört. Das ist ein Mörder. Und du siehst, so arbeitet Gott. Gott schickt uns zu Mörder, die schon Haftbefehle gegen mich haben. Der will mich nur ins Knast bringen. Das habe ich ja gehört. Da kam ein ganzer Aktenkoffer von Haftbefehlen von den Obersten in Jerusalem. Apostelgeschichte 9, Vers 10. Es war ein Jünger des Herrn. Und ich sage dir eine Wahrheit, nur die Jünger des Herrn bekommen einen Auftrag vom Herrn. Nur die Jünger des Herrn. Höre, was der Geist der Gemeinde den Gläubigen sagt. Und meistens ist es so, das passt gar nicht. Da kriegst du Angst. Da rutscht das Herz dir in die Hosen. Ja, Herr, ich habe von dem Mann schon so viel gehört. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Herr, führe mich nicht in Versuchung, verstehst? In den Rachen des Löwen oder in die Löwengrube gleich. Nur Jünger Jesu bekommen Aufträge. Die anderen bleiben blind, taub und stumm. Ihm wurde sogar direkt gesagt, was mit diesem Saul von Tarsus passiert. Wo der einquartiert ist, wo der wohnt. Nicht viele können die Stimme Gottes hören. Deshalb geht so viel Heil verloren. Deshalb gehen so viele Menschen vor die Hunde. Deshalb wird vielen Menschen nicht geholfen. Die Menschen beten, ringen. Herr, wenn es dich gibt, wenn du reell bist, offenbar dich mir. Und wir schlafen weiter. Herr, Lob und Dank, Halleluja, du bist ein guter Gott, herrlicher Heiland. Und beten Gott an und sind in Ekstase. Und Gott will, dass wir wieder aufwachen und runterkommen und auf die Straße gehen, die gerade ist, die Gott führt. Und Jesus ist dem Saul begegnet. Verstehst du, der Heiland sagt dem Ananias klipp und klar, was die Sache ist. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Du solltest, wenn Gott dich irgendwo hinschickt, du solltest wissen, was mit dem Mann los ist. Das ist echte Seelsorge, was hier passiert. Apostelgeschichte 9, lies mal. Die anderen Leute, die mit ihm waren, die haben eine Stimme gehört oder ein Licht gesehen oder gesehen, dass er blind geworden ist, aber die wussten nicht, was mit dem Saul von Tarsus los ist. Und er sagt, ja, hier bin ich. Und das ist, wie Gott redet. Du musst dich dem Herrn stellen und sagen, hier bin ich. Denk an Samuel. Samuel war auch so, liegt sogar neben der Bundeslade in der Stiftshütte, da schläft er und plötzlich ruft der Herr, Samuel, Samuel. Und dann rennt er zum Falschen, zum Eli. Und er ist blind und Gott hat sich von ihm schon abgewandt. Du hast mich gerufen, Meister. Nein, ich habe dich nicht gerufen. Was willst du? Schlaf. Und dann das zweite Mal, ist wieder, der konnte gar nicht mehr schlafen, richtig. So nervös. Und dann sagt er wieder, Samuel, Samuel. Und rennt wieder zum Eli. Und hier hat der Eli wieder begriffen, um was es geht. Wenn jemand dreimal von Gott oder zweimal von Gott gerufen wird, du solltest dort ernst machen. Weißt du, das erste Mal kann dein Fleisch gewesen sein, das zweite Mal kann irgendwas anderes gewesen sein, aber die Sache Gottes besteht aus zwei oder drei Zeugen, zwei oder dreimal, ob das ein Traum ist, eine Offenbarung ist, ein Reden Gottes ist, was es auch immer ist. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Vielleicht siebenmal. Erst das siebte Mal. Und dann sagte Eli, du, wenn du noch einmal so etwas hörst, dann sag einfach, Herr, hier bin ich. Ich höre, dein Knecht hört. Und als er das sagt, dann beginnt Gott mit ihm zu reden. Gott bittet ihm um Erlaubnis, zu dir reden zu dürfen. Wenn du sagst, nö, mit dem Herrn will ich gar nichts zu tun haben, mir geht das nichts an, der Geist ist den Propheten untertan und da kann Gott einem nichts offenbaren. Aber hier, auch Ananias, die gleiche Geschichte, Herr, hier bin ich. Und dann sagt er, echte Seelsorge, wenn Gott dem Prediger etwas sagt, was los ist, das ist, und Ananias war wahrscheinlich ein Bischof dort in der Gemeinde, ein Jünger des Herrn, und er hört die Worte Gottes, um was es geht, dann spricht es auch aus und dann sagt, lieber Bruder Saul, der Herr, der dir auf dem Weg nach Damaskus begegnet ist, der ist auch jetzt mir erschienen, ich habe eine Botschaft für dich. Ja, was denn? Er kommt auf ihn zu, legt die Hände auf, ohne groß Tamtam, er weiß, der Mann ist vorbereitet. Und wir sollten, wenn wir vom Geist Gottes geleitet sind, nur vorbereitete Wege gehen, alles schon gekocht, schon fertig, schon gerichtet. Und wir gehen hin und es ist so, wie der Herr gesagt hat, der hat schon gebetet, 3 Tage lang. Und dann sagte Ananias, der Herr schickt mich zu dir. Und ich weiß, was alles passiert ist, brauchst du mir nicht erzählen. Also wir möchten immer gerne unseren Roman erzählen, unser Krimi oder unsere ganze Geschichte. Nein, der Herr hat mir gezeigt, was los ist. Lieber Bruder Saul, der Herr, der dir begegnet ist, ist mir erschienen, hat mir vor ein paar Minuten das gesagt. Und wir müssen unterscheiden, wenn Gott zu uns redet, du kannst auch im Fleisch sein, da gehst du doch zu den Stasi-Leuten und stellst dich womöglich, oder die erwischen dich. Oder zum KGB, oder Securitas, oder was auch immer ist, SS. Wir müssen lernen, was ist seine Stimme, was ist meine Stimme, was ist die Stimme der Finsternis, des Feindes, wir müssen die Stimme kennen, wir müssen die Stimme unterscheiden können. Was ist welche Stimme? Weißt du, aus einem kann gleichzeitig der Heilige Geist und der Teufel sprechen. Das ist so eng beieinander. Und Petrus ist das nächste Mal ein Feigling. Auch die Feigheit spricht aus ihm. Ich kenne den Menschen nicht, ich weiß nicht, von wem du da bringst. Bringst was durcheinander, Mädel. Sei nicht so verrückt. Verstehst du? Der Petrus wusste ganz genau, was da passiert. Und als der Hahn dann krähte, hat er gewusst, das erfüllt sich das Wort des Herrn. Manchmal kann sogar der Hahn ein Botschafter Gottes sein. Der Hahn. Und plötzlich merkte, weißt du, die Stimme Gottes ist so wichtig, dass wir lernen. Er kannte die Stimme des Herrn, aber er hat es nicht begriffen. Auch wenn dich alle verraten, ich nicht. Und es ist stolz. Du siehst, das ist das Fleisch. Ich nicht. Thomas war genau der gleiche. Ich nicht. Fast alle waren dabei, bei diesem Ich nicht. Wir denken alle, ich schaffe das schon mit, was weiß ich. Und Gott will uns korrigieren. Gott erlaubt Fehler. Danke Gott für die Fehler, die du in deinem Leben machen darfst. Der Gerechte fällt 7-mal des Tages. Überleg einmal, 7-mal am Tag kannst du Fehler machen. Das ist erlaubt. Und die sind gesegnet. Deine Fehler sind gesegnet. Ha, du sagst, Bruder, mal tu das. Wie bitte? Wir wollen ja alle Heilige werden. Und du wirst nur ein Heiliger, wenn du durch die Heiligung durchgehst. Weißt du, dass du lernst, die Sachen abzugeben. Herr, ich bin's nicht. Das bist du. Wenn was in meinem Leben passiert, das ist passiert nur durch deine Hilfe und deine Gnade. So, der Teufel war es, als ja, ums Leiden ging, hat er wieder Angst bekommen. Weißt du, der Teufel macht uns Angst. Pass auf, du kannst auch gekreuzigt werden. Morgen bist du dran. Der Teufel mag Leiden nicht. Und genau da kannst du genau aufpassen, ist es von Gott oder ist es vom Teufel. Alles, wenn Schwierigkeiten angekündigt sind. Du merkst da an, da kommt was da, ich muss auseinandersetzen, ich muss boxen, ich muss kämpfen, ich muss ringen, ich muss mich behaupten. Herr, das widerfahre mir nicht. Da drückst du dich. Aber das kann sein, das ist der Weg des Herrn. Der Teufel will immer schnelle Wege, schnelle Lösung, so instant, McDonald's. Da bestellt und schon geliefert. Bequeme Lösungen, das ist, was der Teufel will. Billige Lösungen, was nichts kostet. Aber der Herr verlangt das Optimale. Das Optimale. Hör, was der Geist den Gemeinden sagt, den Christen, den Gläubigen, dem Volk Gottes. Lies die 7 Sendschreiben mal durch. Wir werden in den nächsten Tagen das mehr durchmachen. Als ich mich vorbereitete, ich bin gerade zu 2 Sendschreiben gerade durchgekommen, oder einfach, weil das so viel ist, da steckt so viel. Als die Laura hier war und habe ich gesagt, die Bibelschule geht weiter, ich mache den Philemon, sagte, und da werden etwa 30 Seiten werden, oder ich habe schon mittlerweile fast 30 Seiten an Philemon, sagte, so ein kurzer Brief und so viel Text. Du schreibst so viel Text aus nur einem so kurzen Brief. Ja, in manchen Briefen, Obadja ist nur ein Kapitel, aber da steckt so viel Potenzial, mehr als beim Propheten Jesaja. Es hat nicht von der Kürze was zu tun, sondern oder wie groß das ist. Gott arbeitet ins Detail. Und in einem Satz kann er so viel sagen für den Rest deines Lebens. Jesus, der Heilige Geist, sagt den Gemeinden, den Gläubigen, die Meinung. Und es ist ehrlich, was er sagt. Das ist so die Diagnose. Ich kenne dich. Ich kenne deine Werke. Ich stelle die Analyse von dem, was dein Leben beschäftigt. Er sagt ihnen auch, wo es lang geht. Das, was er von ihnen erwartet, was sie erwartet, wenn sie das nicht tun. Du hast also jetzt die Wahl. Und wer die Wahl hat, die Qual. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Verstehst du? Er hat es jetzt gezeigt, er hat es gesagt, er hat es offenbart. Und er sagt dir, was passiert, wenn es nichts passiert und was sich verändern muss in unserem Leben. Und das ist unser Leben, das ist auf Veränderung angelegt. Der Teufel möchte keine Veränderung. Der Teufel möchte, dass du so bleibst, wie du bist. Er sagt, du bist gut. Während Jesus oben im Himmel für uns die Wohnung vorbereitet, bereitet der Heilige Geist uns für die Wohnung. Stell dir mal vor, du kommst in den Himmel an. Da ist alles ganz anders als hier auf der Erde. Da machst du es so und schon öffnen sich die Türen. Wir sind schon mittlerweile dabei, dass wir das alles mit einem Smartphone bewirken können. Und das ist, was der Mensch entdeckt und erfindet, das ist nur ein Klacks in dem, was Gott schon längst hat, an Technik, an Möglichkeiten. Da wirst du nur einen Gedanken, einen Wunsch haben und schon wird es passieren. Und deshalb bereitet der Heilige Geist unser Leben, dass wir keine blöden Wünsche haben, keine blöden Gedanken haben, dass wir nur Gutes wünschen, Perfektes uns wünschen. Und so sind wir mittendrin, dass wir hier die Heiligung durchleben. Zuerst mal Offenbarung 2, Vers 1 bis 7, das ist die Gemeinde in Ephesus. Da ist zuerst mal positiv, die ganze Geschichte. Ich kenne deine Werke, ich kenne deine Mühsal, ich kenne deine Geduld. Ich weiß, dass du die Bösen nicht tragen kannst, dass du die Bösen duldest. Verstehst du? Ich kenne dich. Gott kennt dich durch und durch. Und das ist alles positiv eigentlich. Eigentlich, weißt du, wenn ich die Gemeinde, die erste Gemeinde in Ephesus, gegründet noch von Paulus, geleitet vom Johannes, den Aposteln und so weiter, eine tolle Gemeinde. Paulus war 3 Jahre in dieser Gemeinde, was er dort gelehrt hat und ihnen gegeben hat. Ich kenne deine Werke. Eine perfekte Gemeinde. Wunderbaren Chor, wunderbare Brüder und Schwestern, alles wunderbar. Und dann sagt er, ich weiß, dass du die Bösen nicht dulden kannst. Du siehst also, was will der Herr? Zuerst einmal, dass du die Bösen nicht duldest, nicht mit ihnen Pakt schließt. So, du hast sie geprüft, sind falsche Propheten, du hast sie enttarnt und du hast Geduld mit ihnen gehabt. Weißt du, du kannst manchmal auf Anhieb nicht die Leute erkennen, ob das echt oder falsch ist, ein falscher ist. Du musst, auch wenn du so einen 50er hast, verstehst du, einen falschen 50er, einen Geldschein, verstehst du, dann musst du erstmal prüfen. Und du kannst nicht einfach, und nicht jeder kann das sofort erkennen. Manche haben schon ein Auge dafür, aber manche nicht. Und es braucht seine Zeit, bis du falsch von richtig unterscheiden kannst. Diese Gabe der Unterscheidung, das ist ein Kunststück. Also, da wird so vieles als Kunststück ausgegeben und das ist letztendlich Plastik oder Dublé. So, und du hast sie geprüft und du hast Lasten um Jesu Namen getragen, du hast Opfer gebracht und du bist nicht müde geworden, Gemeinde Ephesus. Sie haben alles Mögliche geprüft und da war noch ein Problem, da waren die Nikolaiten und du hast die Werke der Nikolaiten und hast dich mit ihnen nicht angepasst. Weißt, das waren so fleischliche Gnostiker, das waren die Nikolaiten, also die so super geistlich waren, aber es waren Menschen, die nicht im Geist, sondern im Fleisch lebten, aber die haben sich eingebildet, wir sind im Geist. Wir haben den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist hat uns gesagt, der Heilige Geist hat uns gezeigt. Und damit gingen sie hausieren, Nikolaiten. Es war eine tolle Gemeinde, würden wir heute meinen. Da war alles gut und perfekt. Aber der Herr sieht mit seinen Augen, nach seinen Maßstäben, nach seinen Grundsätzen. Und er hat Augen wie Feuerflammen, steht gleich als Einleitung in der Offenbarung. Und was hat Jesus festgestellt bei dieser wunderbaren Gemeinde? Alles perfekt. Die Gemeinde hat alles. Diese Gemeinde hat die erste Liebe verlassen. Weißt du, was das ist? Die erste Liebe ist nicht, dass sie sich amüsieren und dergleichen. Nein, die erste Liebe ist die Liebe zum Herrn. Die Liebe, die du in den ersten 5 Minuten deiner Bekehrung gehabt hast. Wie war die? Diese Liebe, du hättest alle umarmen können, alle, ja, da war alles egal. Man hätte von dir alles verlangen können, die Liebe zum Herrn. Und jetzt ist der Herr Jesus ein zweiter, dritter oder unter fernen Liefen irgendwo. Verstehst? Das ist wichtig. Ich muss zum Chor, ich muss in die Andacht, ich muss das und so weiter, ich muss das tun. In dem Augenblick, wo muss kommt, kommt Kommunismus, Sozialismus, Faschismus, was weiß ich. Ich muss, Katholizismus, ich muss in die Kirche gehen. Nein, die erste Liebe ist die Begeisterung für den Herrn. Einfach, ich mache alles aus Liebe zu ihm. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes, heißt es in der Bibel. Und deshalb hat Jesus 2 Gebote den Jüngern gegeben. Du sollst Gott lieben von ganzer Seele, aus allen Gemütskräften und alles, was in dir ist und so weiter. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Du, da steckt alles drin. Wer das kann, der kann leben, der braucht kein Gesetz mehr, der braucht keine Gebote mehr. Wer Gott liebt von ganzem Herzen, der wird nie was gegen Gott unternehmen. Wird seinen Nächsten nie verletzen. Die erste Liebe. Höre, was Jesus sucht. Die Liebe zu ihm. Nicht die Liebe zur Bibel, die Liebe zu ihm. Zu dem, was er sagt, dass wir das tun. Die Liebe zu seinen Kindern, zu seinem Volk. Ich mag die nicht. Das ist, weißt du, sein Bodenpersonal. Verstehst du? Nein, wir müssen die annehmen, die der Herr angenommen hat und die ablehnen, die der Herr ablehnt. Das ist ganz arg wichtig. Die Liebe zu seinen Kindern. Die Liebe zu seinem Reich. Der Herr Jesus fragte den Petrus ständig, permanent, nicht glaubst du an mich, sondern liebst du mich? Liebst du mich, Petrus? Weißt, ohne Liebe ist alles wie die Katz. Liebst du mich? Die Liebe ist die einzige Kraft, die dich, die Welt und alles andere verändert. Liebe ist das Lebensprinzip Gottes. Gott hat die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Und jetzt erwartet er von dir und mir nichts anderes als Liebe. Liebe zu seinem Sohn, Liebe zum Heiligen Geist, Liebe zum Vater, Liebe zur Gemeinde. Und er will von uns wieder geliebt werden. Er hat uns geliebt, jetzt darf ich wieder mich mit ihm hingeben und ihn lieben haben. Die Liebe ist das Gesetz des Lebens. Was heißt lieben? Du erfüllst alles, was der Herr sagt, was du von ihm hörst. Und du musst nicht alles erfüllen, was in der Bibel drin steht, sondern du musst alles nur erfüllen, das, was er dir sagt. Was er dir sagt, wo er den Finger drauf legt. Ich habe wieder dich. Das ist höher, was der Geist der Gemeinde sagt. Bei jedem Menschen ist was anders. Wenn wir die Sendschreiben anschauen, jede Gemeinde hat was anders. Das ist nur die Gemeinde in Philadelphia ein bisschen Ausnahme. Aber was es auch immer ist. Aber jeder hat eine andere Botschaft von Gott bekommen. Ich habe wieder dich. Die erste Liebe. Wer Gott liebt, der macht seinen Willen, der macht gerne, der macht mehr, als er soll. Das ist die Liebe. Wenn du jemanden liebst, machst du alles und so weiter. Wer liebt, der lebt ein erfülltes Leben, ist immer glücklich und beschenkt und reich. Ja, diese Welt existiert nur aus Liebe. Natürlich ist die Welt voller Teufel, voller Hass. Und wir sollen hier Zeichen setzen. Liebe, die Liebe Gottes. Und es muss alles so in Liebe aufgehen. Und das ist, was funktioniert. Und ich habe wieder euch oder wieder dich, lieber Epheser, Quelle ist die Liebe, die erste Liebe. Es ist nicht mehr so wie am Anfang. Am Anfang, du hättest durch dick und dünn für mich gehen können. Am Anfang hättest du dein ganzes Vermögen geopfert. Am Anfang hättest du alles gemacht, aber jetzt, du berechnest viel zu viel. Du rechnest zu viel und du glaubst nicht mehr alles. Und weil du so viel Enttäuschung schon erlebt hast. So, was würde der Heilige Geist heute uns sagen? Und zwar, all das, was in der Bibel drinsteht, wird er beleuchten. Wird er so auf den Leuchter stellen und würde sagen, du, heute ist das und das dran, morgen ist das und das dran und jeden Tag ist was anderes dran. Und wenn du das eine abgehakt hast, da denkst du, jetzt bin ich fertig. Da fängt was anderes an. Da fängt was anderes an. Weißt du, deshalb bin ich manchmal froh, Herr, ich danke dir in der Situation, wo ich bin, da kommt nichts Neues. Solange ich in der alten Situation noch bin und arbeiten muss und so weiter, da kommt nichts anderes Neues. Da muss ich hier feste stehen. Der Heilige Geist sagt, hab nicht lieb die Welt. Was heißt das? Ich liebe die Welt. Muss ich ja ganz ehrlich sagen, die Welt ist Gottes Welt. Gott hat die Welt geliebt sogar. Die Menschen hat er geliebt, die Natur hat er geliebt. Ja, die ganze Schöpfung. Was die Welt ist das Materielle, das System, in das wir leben. Das sollen wir nicht dranhängen. Aber die Welt sollten wir lieben. In aller Liebe. Viele Christen verstehen nicht, hab nicht lieb die Welt. Nein, ich liebe den Stuhl. Stell dir mal vor, ich müsste die ganze Zeit stehen. Also, das ist ein Stück Welt. Das Praktische. Ich liebe das Gute, das Schöne. Das ist von Gott. Danke Gott, dass es sowas gibt, alles. So, aber deine Liebe soll nicht hängen. Das ist mein Stuhl, mein Platz. Hier sitzt Tante Emma. Hier sitzt Onkel Paul. Kenne ich sowas. Weißt du, dass wir an unsere Stühle hängen. Die erste kleine Gemeinde, die ich noch so nebenbei in Stuttgart Münster hatte, das war eine verhexte Gemeinde, auf Deutsch gesagt. Weißt du, guck mal, Hexerei komme ich nachher zu sprechen. Eine verhexte Gemeinde, da kommt ein Fremder aus der anderen Gemeinde, wo ich hatte, also ich hatte zwei Gemeinden in Stuttgart, in eine moderne Gemeinde und diese alte Gemeinde, traditionelle Gemeinde. Da kommt ein Hippie rein, dann setzt er sich irgendwo hin, dann kommt Tante Clara, das ist mein Platz, hier sitze ich schon seit 20 Jahren. Dann rutscht der Bub weiter und dann rutscht er sich da, da kommt, das ist Tante Bertha. Und der ist gerutscht, der hat fast gar keinen Platz. Man musste einen extra Stuhl dem hinstellen in der Gemeinde, dass er einen Sitzplatz hat. Weißt du, das sind verkorkste Gemeinden, die wollen evangelisieren, die beten für die Erweckung in der Welt, aber das ist mein Platz. Wir müssen erlöst werden von Stühlen. Warum ich das sage, weiß ich nicht. Erlöst von unseren Gewohnheiten. Auch das gehört, was der Herr sagt. Weißt du, wir sollen erlöst werden von der väterlichen Lebensweise. Da kommt, ja, da denke ich, da kommt ein Bernd, ein Enkel von irgendeiner, der schon mal auf dem Platz gesessen ist, und sagt, und da setzt er sich hin und dann sagt die Tante sowieso, du, das ist mein Platz. Und der arme Kerl wusste nicht, was er machen soll. Das ist nicht Liebe, wir sollen die Verlorenen lieben. Verstehst du? Wir sollen, eigentlich sollten wir hinstellen, hinten anstehen, damit der Verlorene Sitzplatz hat, damit wir ihnen dienen. Das ist Liebe. Weißt du, wir Verlorene, wir beten für Verlorene, aber wenn Verlorene kommen, kommen neue Probleme. Jeder Bekehrte ist ein neues Problem. Jeder, der neu zur Gemeinde kommt, ist ein neues Problem. Und wir müssen wieder Platz machen, ein bisschen zurückgehen. Auch das gehört zum christlichen Leben. Die erste Liebe. Die erste Liebe für den Herrn. Weißt du, das sind so viele Leute, die wollen für den Herrn alles tun. Aber wenn es hart auf hart kommt, da fallen die Würfel. Die Liebe. Was würde der Heilige Geist heute sagen? Habt ihr mich lieb? Und wenn wir ihn lieb haben, dann werden wir froh sein über jeden, der kommt, über jeden, der da ist, über jeden, der irgendwie Jesus liebt und versucht, Jesus zu lieben, auch wenn er es nicht schafft und nicht kann. Liebt ihr mich? Liebt mich. Und liebt euch. Wir sollen den Herrn so lieben und wir sollen unsere Geschwister und Freunde so lieben, wie wir geliebt werden wollen. Wie willst du geliebt werden? Überleg einmal, denk drüber nach. Die erste Liebe gehört Gott und die zweite dem Nächsten. Ich würde sagen, nicht einmal dem Nächsten. Die zweite Liebe gehört dir und die dritte Liebe gehört deinem Nächsten. Die ersten Christen waren ein Herz und eine Seele. Stell dir mal vor, was die da gemacht haben. Die haben ihr ganzes Vermögen verkauft und in der Gemeinde gebracht und da hatte keiner was mehr und was, wenn jemand Not hatte, da hat man das geteilt. Sie suchten Gott zu gefallen. Sie suchten einander zu dienen. Sie brachten sich ein in die Gemeinde. Das war ein Herz und eine Seele. Und das hat, weißt du, die Epheser-Gemeinde, alles perfekt, alles geordnet, schon eine alte Gemeinde. Verstehst du, wir haben den Apostel Johannes gehabt, oder Bruder Paulus, Apollos und was weiß ich, wie die Brüder alle geheißen haben. Die waren in unserer Gemeinde, wir haben ein solides Fundament. Da gab es keine Bewegung mehr. Der Heilige Geist geht neue Wege. Das gehört zum christlichen Leben. Und der Heilige Geist, du weißt, der fährt nicht eingefahrene Gleise, flüge ein neues. Das ist die erste Liebe. Die Urchristen standen richtig. Die waren okay, bis der Teufel ein paar Keile eintreiben konnte. Die Urgemeinde in Jerusalem, eine tolle Gemeinde, voller Aposteln, voller Gaben, voller Wunder. Und der Teufel trieb ein paar Keile rein. Sie haben angefangen zu murren. Die Schwester kriegt mehr Suppe im Teller. Da sind ein paar Würstchen mehr. Und dort ist ein größerer Fisch drin. Verstehst du? Und sie fingen an zu murren. Gegeneinander. Und der Teufel hat die Liebe zerstört durch Murren und Meckern. Deshalb wurde der Bock in die Wüste geschickt, in der Bibel. Murren. Wo richtig geliebt wird, dort fühlt man sich wohl, dort ist man willkommen, auch wenn es komisch ist. Und wenn du nicht willkommen bist, ich sage dir ein Geheimnis, dann bitte zum Herrn. Und sag, Herr, gib mir Kraft. Eigentlich, wenn du nicht willkommen bist, bete, dass Gott dich verwandelt, dass Gott dich verändert, dass Gott was in der Gruppe verändert, dass du willkommen bist. Und dann sei du ein Zeuge, sei du ein Licht, sei du ein Salzkörnlein, sei du so gut, wie es bist. Wo Liebe herrscht, dort herrscht Leben, dort entsteht neues Leben, dort ist man schöpferisch, kreativ, einfallsreich. Wo die Liebe ist, ist Freude und Freundlichkeit und Nettigkeit. Wo Liebe ist, da wächst man und gedeiht man. Da werden Kinder gezeugt in der Liebe. Dort findet Erneuerung statt. Wo die Liebe Gottes ist, und das hat der Herr vermisst in der Urgemeinde, in Ephesus hier. Ihr seid wunderbar, habt einen tollen Pastor, ihr habt wunderbare Anbetung, ihr seid so im Geist, und die haben nicht 20 Minuten da nur Andacht gehabt. Nein, die haben bis nach Mitternacht manchmal Gott gelobt und gepriesen. Die Urchristen waren anders, die sind nicht nach der Uhr gegangen. Verstehst du, Urchristen ohne H. Verstehst du? Und die haben Gott gelobt und gepriesen. Ja? Aber ich vermisse etwas in eurer Mitte, sagt der Herr, die erste Liebe. Das, was aus der Ewigkeit kommt, was vom Heiligen Geist kommt, dieses Geschenk Gottes, die Liebe, das Prinzip der Erneuerung. Warum dem Herrn so die Liebe so wichtig ist, und ich sage dir das Geheimnis, warum der Herr die Liebe sucht, er sucht nicht den Glauben, er sucht nicht die Hoffnung, er sucht nicht dies und jenes. Der Herr sucht bei seinen Kindern ausschließlich nach Liebe, weil die Liebe ewig bleibt. Glaube hört auf, Hoffen hört auf, all diese geistlichen Dinge, Gnade hört auf, Gerechtigkeit hört auf, alles ist nur für die Binsen. Was bleibt, ist die Liebe. Lies mal Offenbarung, die Offenbarung 1. Korinther 13. Die Liebe bleibt. Die ist aus der Ewigkeit, hört nie auf. Darum ist es diese größte Tugend, was der Herr sucht, ist Liebe. Diese Gebote sollst Gott lieben und deine Nächsten wie dich selbst. Das sind die drei Personen oder drei Wesen eingeschlossen. Kein Schatz ist größer als die Liebe. Kein Wissen ist größer als die Liebe. Keine Religion ist größer als die Liebe. Kannst noch so religiös sein, ohne Liebe vergiss die ganze Frömmigkeit, die ganze Scheinheiligkeit, die ganze Gerechtigkeit. Wahrer Glaube besteht nicht aus rituellen Bräuchen oder Bädern oder Pilgerreisen oder Beschneidungen und Kasteiungen. Wahrer Glaube besteht aus Liebe. Das ist dieser Motor, der antreibt. Aus Liebe. Und zwar, da gibt es diese Liebe zu Gott, zu deinem Nächsten, zu dir und diese allgemeine Liebe. Da stell dir mal vor, die ganzen Ausländer, die ganzen Flüchtlinge, auch die brauchen die Liebe Gottes. Auch für die ist der Heiland gestorben. Für die ganze Welt. Liebe ist das, was Gott ansetzt und was er sucht. Alles habt ihr. Aber weißt du, die Gemeinde in Ephesus, die sind so gut, so toll, so geil, so scharf. Die haben sich für die Welt nicht mehr interessiert, nur wir. Hauptsache, ich komme in den Himmel. Was der andere macht, ist mir vollkommen egal. Also wir können, und das war, was die Gemeinde machte. Sie war perfekt. Sie schmorte im eigenen Saft. Sie haben sich nur selbst unterhalten, sich gegenseitig bekehrt, sich gegenseitig geheiligt, sich gegenseitig da gekitzelt. Und diese zuerst mal die brüderliche Liebe und dann diese allgemeine Liebe. Was ist die allgemeine Liebe? Denk drüber nach. Den Kommunisten, den Katholiken, den Protestanten, den Buddhisten, den Moslem. Das sind Menschen, die Gott brauchen. Gott hat sich für den Weg der Liebe entschieden. Das ist sein Weg. Das ist seine Art. Und möchte auch, dass du diesen Weg gehst. Das ist dieser schmale Weg. Weißt du, der schmale Weg ist nicht Glaube an den Herrn Jesus Christus. Weißt du, der Glauben muss praktisch werden. Wo wir gemessen werden. Die Liebe ist der Schlüssel für die meisten Probleme in unserem Leben. Liebe. Und da öffnen sich die Tore. Liebe Menschen sind nette Menschen, gute Menschen und so weiter. Das ist die Währung, die hier gilt und drüben erst recht. Da gibt es keinen Kredit mehr, keine Kreditkarten und keine 500-Euro-Gutscheine. Nein, da zählt, da wird die Liebe gezählt. Die ist unbezahlbar. Und ich sage dir, echte Herzensliebe ist unbezahlbar. Das ist, was im Himmel zählt. Das ist die Währung der Ewigkeit. Das ist, was belohnt wird. Lies mal Matthäus 25. Ein Becher kalten Wassers. So nebenbei, verstehst du, du denkst nicht, aber du siehst es beim Verdursten, beim Verrecken oder was weiß ich, der hat einen Schlaganfall und du gibst einen Becher Wasser. Und was ihr einem diesen Geringen getan habt, ohne zu wissen, wer das ist, wie der heißt, uninteressant, aber was ihr einer diesem geringsten Menschen, diesem letzten Dreck gemacht habt, das habt ihr mir gemacht. Wir sollten nicht zu schade sein, zu dienen. Oder ich war krank und ihr habt mich besucht. Das ist Liebes. Krankenbesuche, im Gefängnis, Gefangenen zu besuchen, sich um Gefangene zu kümmern. Es gibt so viele Formen der Gefangenschaft. So viele Menschen sind gefangen, Drogensüchtige, die sind auch gefangen, obwohl sie frei rumlaufen. Menschen, die in Depression sind, sind Gefangene von irgendwelchen dunklen Geistern. Die brauchen Befreiung. Und die Bibel sagt, wir sind von Gott gesalbt. Und wenn du die Salbung des Heiligen Geistes hast, du bist genauso gesalbt, wie Jesus damals gesalbt war. Den Armen das Evangelium zu verkündigen, Gebundene frei zu machen, Blinde sehen zu machen, Taube hören zu machen und ein Gnadenjahr des Herrn zu verkündigen. Weißt du, was das heißt? Jetzt ist der Tag des Heils. Der kann geholfen werden. Komm, ich nehme dich unterm Arm. Wir setzen uns mal hin auf der Parkbank. So, und das sind die, was belohnt wird. Werke der Liebe. Was ihr einem dieser Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Du möchtest Gott dienen. Und denkst, wenn du vor mir stehst und predigst, dass du Gott dienst. Nee, nee, nee. Gott dient man ganz anders. Gott dient man irgendwo im Park. Gott dient man irgendwo in der Gosse. Gott dient man irgendwo, ja, in der Einsamkeit, in der Prärie. Alles, was wir aus Liebe getan haben. Hör mal, ich will noch was sagen. Wir brauchen Geld. Wir brauchen Finanzen. Wir brauchen, weißt du, das Reich Gottes wird mit Geld gebaut. Aber wenn du nicht aus Liebe gibst, spar dir. Verstehst? Wenn wir geben, wir sollen aus Liebe geben. Herr, auch wenn es wenig ist, dieses Schärflein der Witwe, aus Liebe geben. Wenn wir etwas tun, egal was für Dienst, was für eine Aufgabe, irgendwo, wir sollen aus Liebe tun oder gar nicht. Und deshalb ist, ich habe was gegen euch, sagt der Herr. Die erste Liebe fehlt. Ihr macht für die Menschen, dass ihr vom Pastor gesehen werdet, dass ihr anerkannt werdet, dass ihr einen Orden bekommt, dass ihr geehrt werdet, dass man euch ein Dankeschön, ein Dankschreiben schickt oder Spendenbescheinigung schickt. Verstehst du, ihr wollt nur von Menschen gesehen werden. Was du für Menschen tust, ist dein Lohn dahin. Vor den Augen des Leuten, auch das Beten. Du solltest lernen, aus Liebe zu beten, aus der Liebe zum Herrn. Nicht, dass du einfach nur betest und plapperst, aus Liebe zum Herrn. Das ist ein großer Unterschied, ob wir etwas aus Liebe tun oder aus Pflicht, weil es mir nichts anderes übrig bleibt, weil mir nichts anderes einfällt, weil ich nichts anderes kann. Die Gemeinde in Ephesus war so aktiv. Was würden wir heute geben, wenn wir so eine Gemeinde hätten? Ich glaube, dass auf dieser ganzen Welt gibt es keine Gemeinde, wie diese Epheser-Gemeinde war. Wunderbares Fundament. Sie haben so viel für Jesus getan und nichts aus Liebe. Was ist aber perfekt? Und Gott sucht nicht das Perfekte. Gott sucht Liebe. Er sucht Liebe, nicht das Perfekte. Weißt du, sie haben aus Überzeugung getan und gegeben, so oder so, das ist egal. Jetzt wird Opfer aufgenommen, jetzt wird Missionsopfer aufgenommen. Aber was sie haben nicht aus Liebe getan. Das ist keine Liebe. Da war Fanatismus, da war Eifer, religiöser Eifer. Unsere Gemeinde muss die größte, beste, stärkste Gemeinde sein. Nein, Jesus sucht Liebe. Lieber ein kleiner Haufen, lieber eine Handvoll, aber voller Liebe. Weißt du, man tut es, viele tun es, weil sie das glauben. Das ist richtig so, das muss so sein. Hör doch auf damit. Fang an, mit Liebe Gott zu dienen. Aus Liebe. Aus freien Stücken. Erstens mal und dann aus Liebe. Gott will nicht Quantität, sondern Gott will Qualität haben. Und die Qualität, die er sucht, ist Liebe. Ist Liebe. Der Mensch wächst am Widerstand und er bekommt Kraft und neue Qualität für sein Leben, wenn er sich aus Liebe Gott hingibt. Wenn er Opfer bringt aus Liebe. Also Märtyrer, so viele Leute wären gerne Märtyrer, damit sie im Buch irgendwo publiziert werden. Das ist ein Kämpfer des Herrn. Nein, Gott verlangt nicht Opfer, sondern er verlangt Liebe. Also wir verzichten auf bestimmte Sachen, aber aus Liebe. Zum Beispiel, dass wir beim Abendmahl keinen Wein ausschenken, sondern Traubensaft. Das machen wir grundsätzlich. Und da habe ich mich mal irgendwo entschlossen. Weißt du, eigentlich nach der Bibel sollte Wein verwendet werden. Aber aus Liebe für die Alkoholiker, weil wir so viele Ex-Alkoholiker haben. Aus Liebe für den, da ist schon ein Schluck Schnaps oder Alkohol oder Wein, ist schon Versuchung groß genug. Es ist aus Liebe für die Alkoholiker, aus Liebe für die Schwachen, aus Liebe für die Armen. Ich könnte vielleicht auch ein anderes Auto fahren, aber aus Liebe, damit niemand sagen kann, guck mal, der fährt so und so Wagen. Nein. Zurzeit habe ich einen Leihwagen und da komme ich fast gar nicht mehr rein und nicht mehr raus. So ein kleiner Knirps, ist okay. Aber du siehst, aus Liebe die Konflikte, die wir bewältigen. Weißt du nicht, dass ich einen Konflikt bewältige, jetzt habe ich den Satan unter meine Füße? Nein, aus Liebe zu Jesus will ich diese Untugend nicht. Ich verzichte aus Liebe, mache Abstriche aus Liebe, um der Schwachen willen. Paulus sagt, um der Schwachen willen würde ich kein Fleisch essen, wäre ich ein Vegetarier. Aus Liebe, damit der keinen Anstoß kriegt. Sonst fällt er noch in die Hölle. Und ich möchte nicht, dass er in die Hölle kommt. Wegen meiner Sicherheit. Ich kann es essen, mir macht es nichts aus. Mir ist alles erlaubt. Weißt du, aber es frommt mich nicht alles. Weißt du, nicht, dass es mir frommt. Ich kann alles. Aber um der Schwachen willen, wenn der sieht, fällt er vom Glauben ab. Satan versucht immer wieder uns aus diesem Bezirk der Liebe raus zu manövrieren, rauszubringen und so weiter. Ich habe wieder dich. Ich lese weiter. Diese Gemeinde in Thyatira noch ganz schnell, will ich nur streifen. Diese Gemeinde in Thyatira, weißt du, ich habe wieder dich, dass du erlaubst das und das, dass du das duldest. Ich kenne deine Werke, ich weiß, wo du wohnst. Und Gott weiß, wo du wohnst. Hier in Berlin. In dieser Wüste. Weißt du, wir müssen lernen, mit dem Bösen auch zurechtzukommen. Auch das Böse ist von Gott. Auch das Böse hat der liebe Gott geschaffen, das Unkraut. Verstehst du? Auch die Raubtiere. Auch den Wolf und den Löwen. Was kann der Löwe oder der Wolf, dass er so negativ in der Bibel beschrieben wird? Der Löwe und der Wolf kann nichts dafür. Das Böse gibt es überall. Und jetzt gilt es um uns. Wer da überwindet? Das Böse, das Negative. Das meiste sind, die meisten Dinge, die wir überwinden müssen, das sind in uns unsere Gedanken. Unsere Gedanken, unsere Vorurteile. Die Gemeinde in Thyatira, Offenbarung 2 von Vers 18 und 19, nur zwei Verse. Ich habe wieder dich, dass du die Isabel duldest. Wer ist das, diese Isabel? Das war die Königin von Tyrus, die den Ahab geheiratet hat, ein König von Israel. Obwohl die Gemeinde in Thyatira gute Werke haben. Sie haben Liebe, sie haben Geduld, sie haben Glauben, sie tun immer das Positive, das Gute. Sie haben tun sogar so viel, die Gemeinde. Also, Gott wiegt. Gott zählt nicht, Gott wiegt. Und die Gemeinde in Thyatira, die haben einen Schönheitsfehler. Einige haben mit der Isabel, weißt du, den Geist der Isabel, diese falschen Propheten, die Frau von Ahab, die den Ahab den Kopf verdreht hat. Die Gemeinde in Thyatira, sie haben diese Frau erlaubt, oder nicht die Gemeinde, die war schon längst tot, aber der Ahab in Israel hat erlaubt, sie zu wirken, sie hat freie Hand. Und diese Isabel getan hat, das war die größte, schlimmste Sünde. Als der Ahab so den Weinberg von Naboth haben wollte, hat sie gesagt, du, leg dich ins Bett, ich mach das für dich. Leg dich ins Bett, ich mach das für dich. Und was hat sie gemacht? Sie hat den ganzen Mob aufgewiegelt, sie haben erzählt, da Lügen verbreitet über diesen Naboth und alles mögliche. Lies mal diese Geschichte, was da gewesen ist. Und dieser Geist in der Gemeinde, der Geist der Isabel, der Geist der Aufwiegelung, und in der Bibel wird dann erzählt, der Geist der Unzucht und des Götzendienstes. Viele Leute verstehen nicht, was Unzucht ist. Es ist einfach Verfälschung, Verdrehung der Sache. Dinge auf den Kopf stellen. Viele Christen sind verführt. Und das nicht auf einmal, sondern so nach und nach schleichend. Das war der Geist der Isabel. Dass die Leute Menschenknechte wurden. Und die Isabel hat eine ganze Priesterschaft aufgebaut von über 800 Priester. Als der Elia auf dem Karmel nachher da die Herrlichkeit Gottes herabholt, dann muss er 800 Priester mal töten, grausam, brutal, schlimm. Und aber diese Priester waren da, sie hatten ihre eigenen Propheten, eigenen Priester, gab diese Baalspriester. Und erst als der Elia auftrat, merkte das Volk, da sind falsche Geister da, wir sind betrogen. Diese Baalspriester schreien, Feuer, Feuer, Feuer! Was ist? Da ist nichts passiert. Hat sich nicht einmal eine Maus bewegt. Die Baalspriester waren wirkungslos. Und denen sind die Israeliten nachgelaufen. Die Isabel züchtete eine kraftlose Religion, einen oberflächlichen Kult. Nur alles äußerlich, Pomp. Tyros war die Phönizierstadt, die fast so wie bei uns hier im Mittelalter, der Hansa. Die haben das ganze Mittelmeer beherrscht. Und dort war die Königstochter. Weißt du, alles nur so Pomp und Prunk und alles nur äußerlich. Es war so eine Instantreligion. Leg dich ins Bett, Männle. Leg dich ins Bett. Sie versprach schnelle Hilfe, schnelle Wunder, aber nichts dahinter. Das Volk geriet in Abhängigkeit von den Baalspriester. Der Geist der Isabel war ausgerichtet auf Gewinn und auf Vorteile. Und Geschwister, und das ist eine Religion, die wir hier im Westen haben, die ausgerichtet ist was auf Vorteil und Gewinn. Was habe ich davon? Was habe ich davon? Ich will was von meinem Glauben haben. Ich will gesund sein, ich will das und ich will das. Und zwar sofort, am liebsten schon gestern gehabt. Und sie hat Ahab verschafft das, was er wollte. Und der Geist der Isabel, der in Thyatira war, ist nicht die gesunde Lehre, sondern materialistische Lehre, das kannst du alles haben. Und so hat sie das Volk verzaubert. Hauptsache, ich bekomme das. Hauptsache, erreiche ich meine irdischen Ziele, was es auch immer ist. Im Glauben an den Herrn Jesus Christus geht nicht um irdische Ziele, sondern geht es um himmlische Ziele, um die Ewigkeit. Und die Frau weiß, wie man sich verwirklicht, wie man Mob aufwiegelt, das Pöbelvolk, wie man Unterstellungen bringt und Vorstellungen hervorruft. Man kann wählen zwischen dem, was der Heilige Geist der Gemeinde sagt, wer da überwindet, wer verzichtet. Und wenn du verzichtest um Jesu Willen, du wirst hundertfältig wiederkriegen. Aber das hat die Isabel nicht gesagt. Und gerade in der Endzeit ist das ein wichtiges Thema. Ein wichtiges Thema, was der Heilige Geist sagt und jeder soll es hören. Wer kontrolliert uns? Was kontrolliert uns? Wer hält uns gefangen? Von wem sind wir abhängig? Weißt du, heutzutage, seit 11. September, wird Terrorismus ganz groß. Terrorismus beherrscht die ganze Welt. Jetzt guck mal mit den 500 Euro-Dollar, Euro-Scheinen. Weißt du, jetzt redet man wegen Geldwäsche, wegen, damit die Terroristen sich nicht finanzieren und so weiter. Weißt du, Terrorismus ist überall als Vorschub. Verstehst? Angst vor Terrorismus, vor dem, der Mob wird aufgebauscht, das ganze Pöbel, und die Isabel versucht, die Welt zu kontrollieren. Anders als du es vielleicht bisher gedacht hast. Nein, da wird die Wirtschaft kontrolliert dabei. Seit dem 11. September. Ich werde nie vergessen, da ist ein Geist. Vom 11. September ist ein Dämon auf dieser Welt losgelassen. Da waren wir hier schon, da habe ich Gäste gehabt aus USA, ein Ehepaar, die haben hier gepredigt. Und dann sind wir beim Essen und dann sage ich, du, vom Bush halte ich gar nicht viel. Bush ist, weißt du, warum wir Deutschen nicht mitmarschiert sind nach Irak und dann und so weiter. Und ich habe gesagt, nein, ich bin nicht dafür. Ich bin nicht für die Sache, was der da gemacht hat. Das war richtig, richtig. Die Leute sind belogen worden. Der Iraker hat keine Giftbomben und keine Atombomben gehabt und so weiter. Da ist der Mann fast aufgestanden mit dem Messer. Weißt du, ich bin da ruhig geblieben. Komm, lass die schwätzen, was sie wollen, und glauben, was sie wollen und denken, was sie wollen. Aber weißt du, das war ein Geist. Nationalismus ist ein Geist. Jetzt marschieren wir nach Irak. Elia wurde bedroht von der Isabel, als er die Wahrheit sagte. Und der Teufel versucht, die Welt zu beherrschen durch den Geist der Furcht. Die Flüchtlinge kommen, pass auf, wir werden muslimisch noch alle. Und so vieles andere mehr. Über die Welt ist eine Furcht gekommen. Und man fragt sich, was soll da noch was werden? Was wird da draus? Auf der einen Seite sagt man, man schafft es, man macht das, wir können es und so weiter. Und auf der anderen Seite Machtlosigkeit, Augenwischerei. Und das Schlimmste steht noch bevor. Der Teufel ist diese Isabel, dieser Geist der Isabel. Die Politiker werden gesteuert, unser Reichstag wird gesteuert von diesem Dämon. Da wird eine falsche Richtung vorgegeben, der einfach unser Volk in den Abgrund stürzen will. Und warum? Wir sind in der Endzeit. Wir sind in der Endzeit und wir sollen aufwachen und so weiter. Das ist, was der Geist in Gemeinden sagt. Wach auf, ruft uns die Stimme. Wach auf. Offenbarung 16, Vers 12. Und der sechste Engel goss seine Schale auf den großen Strom Euphrat. Der ganze ISIS und so weiter ist alles da unten. Und sein Wasser trocknete aus, damit der Weg bereitet werden würde den Königen von Aufgang der Sonne. Und ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, gleich zu Fröschen. Es sind Geister von Teufeln, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, um sie zu versammeln zum Kampf an dem großen Tag des Herrn des Allmächtigen. Steht in der Bibel. Euphrat, verstehst du, und Tigris. Das ist die Grenze des alten römischen Reiches zu Orient gewesen. Und drei Tiere wie Frösche. Mir scheint, wir leben in dieser Phase, wo dieser Strom austrocknet. Was der Bush und die Amerikaner mit dem Irakkrieg angestellt haben, das sind Lügen, 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 Lügen und nochmals Lügen. Und die arbeiten weiter. Dieser arabische Frühling ist eine reine Lüge. Was ist aus Libyen passiert? Verstehst, da kommen die Flüchtlinge von dort, über Libyen, nach Italien. Die Geister des Teufels sind jetzt schon hier. Die ganze Welt wird versammelt. Wir kämpfen gegen Terrorismus. Alle miteinander. Das sind diese Frösche. Und ich sage euch eines, vergiss Israel. Der Kampf wird sich gegen Gott richten. Und da steht kein Wort von Israel in meiner Bibel, sondern der Tag des Herrn, des Allmächtigen. Israel wird auch von der Bildfläche weggewischt werden. Glaub mir das. Der Kampf ist gegen Gott. Die Welt wird ganz schön aufwachen. Menschen werden merken, wie belogen sie wurden, auch von den ganzen Israel-Fans. Israel ist mit dem falschen Bein in die Geschichte zurückgekommen. Was ist aus Afghanistan geworden und all den Nahen Osten? Volk Gottes sollte viel mehr auf Gott hören. Die Geister, diese Frösche, die hüpfen überall. Der Teufel baut eine Weltregierung auf Geheimgesellschaften und so weiter auf. Guck mal, diese ganzen Verträge, die jetzt die EU mit Amerika schließen will, sind lauter Geheimverträge. Man darf sie nicht lesen und trotzdem werden sie an die Wand geworfen. Und da fährt hier irgendjemand. Niemand darf fragen oder Fragen stellen. Da wird alles entschieden irgendwo in der Nebenkammer. Das sind Mächte. Freimaurer, andere Kräfte, die sind mit am Werk. Weißt du, das sind teuflische Agenten, die hier am Werk sind. Und die Verführung, meine Lieben, ist im vollen Gange. Und zwar nicht die religiöse Verführung, die ist auch wichtig, die ist auch da, aber die ist schon vorbei. Die religiöse Verführung ist für mich schon vorbei mit der Ökumene und dem ganzen dummen Zeug. Jetzt ist die politische Verführung. Drei Frösche springen da rum. Und wir sollten vielmehr auch auf die politische Verführung achten. Und die ist im vollen Gang. Und nur die, die auf Gott hören, geistig mündig geworden sind, die ihren Kopf gebrauchen, die mitdenken, die vom Heiligen Geist erleuchtet worden sind, die die Salbung Gottes in ihrem Leben haben, die ihre Berufung festgemacht haben, die auf Gott hören, werden die Überwinder sein, dass sie sich nicht dem System anpassen. Leute, macht, was ihr wollt. Ich werde nie vergessen, ich erzähle da irgendwo in der Gegend vom Ural, erzähle ich in der Gemeinde, was in Berlin da die Mauer gefallen ist und so weiter und so weiter. Und so ein paar andere sagen, ach, dann sagt er, Moskau ist ganz weit weg. Das ist im Ural. Moskau ist ganz weit weg. Was die dort machen, es geht uns nichts an. Weißt du, wenn der Heilige Geist will, dass wir das erfahren, wird er uns sagen, durch seinen Heiligen Geist, wir werden von Gott rechtzeitig informiert werden. Das sind die Untergrundchristen gewesen. Und die Gemeinde Jesu ist weiterhin im Untergrund. Lebt weit im Untergrund, kämpft weit im Untergrund. Und sie werden Überwinder sein, dass sie sagen, nein. Und guck mal, wie hat die Untergrundkirche den ganzen Kommunismus überstanden? Die waren im Gefängnis und alles Mögliche. Sie folgt nicht dem Geist. Weißt du, auch die Isabel konnte nicht alle unterkriegen. Dann sagt der Elia Obadja auch voller Traurigkeit, ich bin allein übrig geblieben. Er sagt, da ist keiner da. Und der Herr sagt, ich habe noch 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Und ich sage dir eines, auch in dieser Stadt gibt es noch 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben von dem Götzenbaal. Noch 7000. Das sind wahre Überwinder, die sich nicht gebeugt haben, die sich nicht angepasst haben, die nicht mitgemacht haben. Elia war so ein Überwinder. Was hat er gemacht? Der hat sich am Bachgrit verkrochen. Der hat sich bei einer Witwe versteckt. Weißt du, im Untergrund hat er weitergemacht, weil er seinem Gott gelobt, weil er seinem Gott gedient, der hat sich nicht gekümmert, was in Washington, in Berlin oder in wo, was weiß ich, sonst noch was passiert. Und er trat erst auf, als Gott ihm grünes Licht gab. Er trat erst auf, als Gott ihm grünes Licht sagt, jetzt stell dich dem Ahab. Und dann stellt sich im Weg, ja, der Obadja kriegt die Hosen voll. Die suchen überall, da hat alle sämtliche Könige schwören lassen, dass du nicht bei ihnen bist. Und der Ahab sagt, Obadja, kündige mich an, morgen um diese Zeit bin ich da. Ja, du siehst, wenn Gott sagt, dass die Zeit ist reif, dann stehst du auf und dann wirkst du. Isabel schläft heute nicht, glaub mir das, die ist voll aktiv. Aber wir müssen warten auf die Stunde X, auf die Stunde Gottes. Die Botschaft an Feltira heißt, Gott gibt die Welt noch Raum zur Buße, Raum zur Umkehr. Das ist, was der Herr sagt, ich gebe dir Raum. Du Buße, denk, lass dich nicht irritieren von dieser Isabel. Geh deinen Weg geradeaus. Wenn eine Nation nicht umkehrt, dann sagt Gott, okay, aber du bleibst, du gehst deinen Weg. Und wenn die uneinsichtig sind, die gehen den Bach runter. Weißt du, das sortiert sich selbst. Du musst nicht Unkraut vom Weizen trennen, das macht der liebe Gott von selber. Seine Engel machen das. Der Geist sagt den Treuen in Thyatira, dass sie keine andere Last aufgelegt bekommen werden. Sie sollen nur festhalten an dem, was sie haben. Sie sollen sich keine dummen Gedanken machen. Was machen wir? Wie gehen wir da vor? Was werden wir unternehmen? Halte, was du hast. Halte, was du hast, deine Berufung. Halte das, was Gott dir gegeben hat. Halte das, was Gott in dir gewirkt hat. Und wer das tut, wer sich an Gott hält, Gott sagt, und dem will ich Macht geben über die Nationen. Dem will ich Macht geben über die Völker, die Heiden, was es auch immer heißt. Über den Nationalismus. In der Endzeit wird Nationalismus eine große Rolle spielen. Weißt du, dieses Schwarmdenken, wir. In Jesus heißt in meiner Bibel, da ist weder Grieche, noch Jude, noch Heiden, noch Barbare, noch Mann, noch Frau etwas. Das ist wir. Der Geist der Isabel wird überwunden. Halte, was du hast. Bestehe die Prüfung. und ich lege dir keine weitere Last auf dir auf. Wer die Isabel überwindet, der hat göttliche Autorität. Über Völker und Nationen, das ist nur bildlich gesprochen. Der ist richtig frei, lebt ungeniert. Die Isabel verspricht falsche Freiheit, versklavt die Menschen. Wenn ich dran denke, die Freiheitsstatue in New York, wenn die Schiffe so reinfahren, die ersten Leute, Pilger kamen, weißt du, da werden sie begrüßt von dieser Madame, die Freiheitsstatue. So ein Bild für Isabel, für die Hure Babylon, für das Zeichen des Tieres, für den falschen Propheten. Und ich sage euch eines, die ganze Welt wird noch mit den Ohren schlackern, das Gericht kommt über Amerika und Deutschland und den Westen. In Offenbarung Kapitel 16, Vers 2. Und der Erste ging hin vor den Engeln und goss seine Schale auf die Erde. Das sind gebundene Engel, das sind Dämonen, die warten auf den Tag und Stunde. Letzte Woche habe ich euch über die guten Engel gesprochen und jetzt nur ganz kurz diese dunklen, finsteren Engel. Die sind gebunden auf die Erde und es entstand ein böses, schlimmes Geschwür unter den Menschen, die Zeichen des Tieres hatten, die das Zeichen des Tieres angenommen hatten und sein Bild anbeteten. Wir leben in einer sehr ernsten Zeit. Die Welt, die westliche Welt ist gerichtsreif. Die westliche Welt ist gerichtsreif. Pass auf. Offenbarung 14, Vers 9. Du musst nur die Bibel lesen. Im letzten Buch der Bibel sind die letzten Dinge angekündigt. Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme, wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild aufnimmt und die Zeichen und so weiter, die Zeichen an seiner Stirn lässt sich projizieren und an seiner Hand oder was auch immer ist, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes, das Gericht Gottes. Und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel von den bösen Engeln und so weiter, die nicht dem Lamm angehören. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie werden keine Ruhe haben, Tag und Nacht, die das Tier anbeteten und sein Bild und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Du, ich weiß, was besessene Leute sind, sogar fromme Leute, gerade dieser eine Ehepaar, dieser Bruder insbesondere, die Frau nicht, aber der Bruder, weißt du, so fanatisch, so blind, so ganz gar nicht, ich kann es gar nicht beschreiben. Da brauchst du die Gabe der Geisterunterscheidung zu erkennen. Also verstehst du, so, verrückt. Das ist nicht wahr, das glaube ich nicht, das ist nicht so. Und was sagt der Herr? Und weil du bewahrt hast mein Wort, will ich dich bewahren vor der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis gehen wird. Weil du bewahrt hast mein Wort, halte dich an das Wort Gottes. Und werde nicht religiös. Weißt du, es ist so schlimm. Weißt du, du kannst die Bibel lesen und religiös werden. Sei nicht so gerecht, steht es mal in der Prediger. Isabel will dich nur einschläfern, dass du deine Erstgeburt verlierst. Lass dich von diesem Geist nicht täuschen, von ihren Lügen. Höre, was der Geist der Gemeinde sagt, auch jetzt durch diese Predigt. In vielen Dingen steckt der Teufel. Und weißt du wie? Er macht Massenaufläufe, trommelt die Leute zusammen, aber das ist nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist arbeitet an den Einzelnen. Individuell. Persönlich. An deiner Person. Simon der Zauberer, denk an diese Geschichte, verzaubert das ganze samaritische Volk. Und die haben gesagt, das ist die Kraft Gottes. Leute, sieht das nicht. Das war Bluff und Augenwischerei, bis der Petrus kam. Lass dich nicht von der Kultur, Politik, den Medien, den Massen täuschen und blüffen. Schalt deinen Kopf ein. Das ist sehr wichtig. Dein Computer, deinen inneren Computer. Schalt ein. Lass dich nicht an der Nase herumführen oder falsche Fährte locken oder dich blenden und bluffen. Satans Spezialgebiet ist Anbetung. Das ist ein Spezialgebiet. Ein Gebiet. Er war der Thronengel. Er, die ganze Anbetung. Er war der Superstar des Himmels, bevor er fiel. Achte auf die Anbetung. Es gibt so falsche Anbetung. Und die Dämonen kommen auf den Plan und die kommen über die Anbetung. Egal, was du anbetest, fall nieder und bet mich an. Anbetung. Wenn du das Ziel Gottes erreichen willst, musst du ein Überwinder werden. Auch was Anbetung anbetrifft. Anbetung nach Gottes Maßstäben. Nach Gottes Regeln. Wenn du kämpfst, kämpf auch recht und richtig. Wenn du dich für etwas engagierst, überleg einmal, hat es der liebe Gottes gewollt? Wenn du dich für etwas engagierst, ist es der Wille Gottes? Wisse, für wem, was du tust und warum du das tust. Du musst wirklich von innen her wissen und dann tu es aus Liebe. Isebel täuschte das Volk, 800 Baalspriester und der arme Elia ist ein einzelner Mann. Und erst als das Feuer fiel, haben sie den ganzen Schwindel durchschaut. Und bisher haben es nur ganz wenige diesen Schwindel durchschaut. Und dann bekommt Jehu einen Auftrag von dem Herrn. Du bist zuständig, dass die Isebel liquidiert wird. Weißt du, und als der Jehu dann kommt, dann putzt sich die Isebel ganz schön raus und guckt zum Fenster raus, zieht das beste Gewand an, steht in der Bibel. Also, und guckt ganz toll, ich bin die Königin. Und dann, als Jehu da vorbeizieht, schmeißt das Weib vom Fenster runter. Das war ein Fenstersturz. Wirft sie runter. Und Hunde leckten ihr Blut. So wie bei Naboth der Fall war. 1. Könige 16 bis 2. Könige 9. Kannst nachlesen, die ganze Geschichte. Weißt du, sie wollte alles kontrollieren. Ich bin die Königin. Und sie hat den Elia bedroht, morgen kommt dein Kopf dran. Du siehst also, mit Drohung und so weiter, so hat diese Hexe gearbeitet. Für mich ist sie eine Hexe. Jesus sagt, ich habe was gegen dich. Bei dir in der Gemeinde ist Hexerei. Bei euch ist Hexerei, ihr hext. Weiße Magie. So viele Christen stecken bis über die Ohren in der weiße Magie. Hexerei im Volk Gottes. Hexerei, weißt du, was Hexerei ist? Dem lieben Gott nachhelfen. Dem lieben Gott nachhelfen. Du sagst ja, das machen wir nicht. So, schau doch Abraham und Sarah, sie haben auch gehext. Verstehst du, als es nicht kam, wie Gott wollte, oder sie haben nicht warten können, sie haben keine Geduld gehabt. Die Hagar, wir nehmen die Hagar. Das ist Hexerei, dem lieben Gott nachzuhelfen. Du solltest die Tiefen Satans erkennen. Galater Kapitel 1, Vers 7. Wenn euch jemand ein anderes Evangelium predigt, als wir gepredigt haben und so weiter, das Unverfälschen und so weiter, der ist verflucht. Da passiert so viel Hexerei. Und wir haben das fundamentale Evangelium. Durch viel Kampf geht der Weg zu dir, Herr. Wir müssen kämpfen, wir müssen Opfer bringen, wir müssen uns hingeben, wir müssen unser Bestes geben. Und es muss vom Herrn kommen. Und wenn selbst ein Engel vom Himmel euch etwas anderes verzapft, wirft zum Fenster raus, lasst den Engel fliegen. Du aber komm und folge mir nach. Weißt du, meine Engel helfen mir, den Willen Gottes zu erfüllen. Die Bibel kennenzulernen, besser zu verstehen, das zu finden, was ich gerade suche, was ich brauche. Aber die Isebel hat versucht, alles wieder zu verdrehen, dass es ihr das passt. Nicht wie Gott es will. Leg dich ins Bett, Ahab. 1. Könige 21, 4. Leg dich ins Bett, Männle. Ich mach das für dich. Weißt du, das ist viel angenehmer. Schön und praktisch. Ach, das machen die doch alles. Der Pastor macht es. Die Gemeinde macht es. Das Sozialamt macht es. Das Jobcenter macht es. Weißt du, es ist auch angenehm, wenn jemand anders für dich sorgt, für dich kämpft, deine Wünsche erfüllt, sich für dich verwendet und so weiter, für dich alles organisiert, dass du nur kommen kannst und dich ins fertige Nest dich hinsetzen kannst. Wenn einer alles verwaltet, ist es schön, wenn einer einem alles abnimmt. Wunderbar. Weißt du, wenn einer das Leben einem erleichtert, muss ich nur ins Bett legen. So angenehm. Wenn die anderen für einen bei Gott hören, was sagt der Geist? Könntest nicht den Herrn mal fragen, was der Herr von mir will? Frag doch selber, was der Herr von dir will. Verstehst du? Musst nicht andere Leute belästigen. Die haben mit sich selber genug zu tun. Verstehst? Weißt du, frag bitte nicht, dass die anderen dir die Wünsche von den Augen ablesen. Fang du an, den Herrn zu suchen. Er wird deine Bedürfnisse decken. Befiehl dem Herrn deine Wege. Hoffe auf ihn. Er wird es alles wohl machen. Die Gemeinden von heute sind entmündigt. Die lassen sich von Experten bedienen. Die ganze Welt ist voller Fachidioten. Ohrenarzt, Nasenarzt, Pipi-Arzt, was weiß ich. Versteht? Vielleicht ist er ein Spezialist. Weißt du, fang du selber an zu suchen, was für deine Gesundheit gut ist. Und dein Innere sagt dir, was gut und schlecht ist, was dir schmeckt und nicht schmeckt, was dir hilft und dich heilt und nicht. Lass nicht andere für dich kämpfen. Hexerei ist Entmündigung. Und sich entmündigen lassen. Weißt du, nicht nur der einen entmündigt, aber das Gleiche ist, wenn du dich entmündigen lässt. Wenn du denkst, hier, ich muss meine Entwicklung beschleunigen, es muss schneller gehen. Dich ins Bett legen und genießen. Das ist Hexerei. Konsum entmündigt die Leute. Und es gibt so viele entmündigte Christen. Und das ist Gemeinde in Thyatira. Lass dich nicht entmündigen, überwinde die geistliche Faulheit. Entwickle geistliche Reife. Und wie mache ich das? Fang an, deine Bibel zu lesen, auf den Knien womöglich. Das hilft dir vielleicht mehr, als nur studieren. Weißt du, die meisten lesen die Bibel für die anderen. Lies die Bibel für dich selbst. Mach Bibelarbeit und fang an, darüber zu meditieren. Und meine Bibel sagt, du Josua, denke Tag und Nacht über diese Worte. Du denke nach. Und dann wirst du unschlagbar sein. Dann wirst du Erfolg haben. Dann wirst du Sieg haben. Dann wird es vorwärts gehen. Tag und Nacht nachdenken. Weißt du, es ist so wichtig, dass wir für uns selber beten. Selbst über das Wort Gottes meditieren. Und selbst mit anderen über das Wort Gottes reden. Und austauschen. Und selbst den Zugang zu Gott finden. Selbst ist der Mann und die Frau. Weil es ist so wichtig. Weißt du, sonst gerätst du an eine Isabel. Das mache ich für dich. Ich suche dir ein passendes Bibelwort für Silvester. Verstehst? Es ist Faulheit. Versuch selber zu finden, ein Wort Gottes für dein neues Lebensjahr. Isabel hat das Volk Gottes beherrscht durch den Kontrollgeist. Werde nicht ein Menschenknecht. Gott hat uns zur Freiheit berufen. Gott will für seine Kinder geistliche Reife, Mündigkeit. Und dann gibt es reife Früchte. Und da wirst du merken, mein Leben ist anders. Dann wirst du herrschen über die Nationen. Dann wirst du herrschen über Völker. Dann wirst du herrschen über das Völkische. Weißt du, das Menschliche, das Irdische, das Heidnische, das Gottlose. Du wirst die Dinge unter Kontrolle haben. Höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Lass uns aufstehen und lass uns auf Gott horchen. Nach Hause gehen und Gott fragen, Herr, was ist dein Wille für mein Leben? Selber suchen, selber fragen, selbst die Kräfte in sich freisetzen, die Gott hineingelegt hat. Vater, ich danke dir für den Heiligen Geist. Jeder hat die Salbung und du sagst, ihr habt die Salbung und ihr braucht nicht, dass euch jemand lehre. Herr Jesus, du öffnest uns die Augen, du öffnest uns die Ohren. Herr, wir sind die Braut und du bist der Bräutigam und wir werden dich erkennen, uns in dich verlieben. Und Heiland, ich bitte um eines, schenk uns die erste Liebe wieder. Hilf uns, dass wir die erste Liebe wieder entdecken, egal was das jetzt heißt im Augenblick. Herr, du hilfst uns. Und du führst uns zu dir, Herr Jesus, und du machst uns stark in dir. Amen.